Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Heute wird's britisch, wollte ich jetzt gerade sagen, bis mir eingefallen ist, dass da ja mittlerweile auch Disney dran herumwerkelt. Wir reden heute über Doctor Who, über den neuen Doktor, den 15. Doktor, Shruti Gatwa, und über eine ganz bestimmte Episode. Aber bevor ich sage, welche das ist, begrüße ich erstmal meine beiden Mitstimmen hier im Äther. Da ist einmal die liebe Tanja. Hallo Tanja.
Hallo.
Und der gute Alex ist auch mal wieder bei uns. Hallo Alex.
Hallo Felo. Ja, freut mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Das ist schön. Ja, du warst schon eine ganze Weile nicht mehr hier.
Das stimmt.
Ja, bist vermisst worden. Von mir.
Jetzt verschlucke ich mich fast. Ja, achso, okay. Ich dachte, es hätte endlose Zuschriften gegeben.
Das auch, aber die liegen hier in meinem Anbau und den habe ich versiegelt, wie man sowas dann macht.
Verstehe. Ja. Das schmeichelt mir. Da bin ich sehr, sehr gebaupinselt jetzt.
Worüber, dass ich dich vermisst habe, mit dem Quatsch mit dem Anbau.
Alles zusammen. Alles so dass du für mich extra, um mein Ego zu streicheln, dir noch so Geschichten ausdenkst, das ist schön.
Ja. Das ist doch das Mindeste, was ich machen kann. Es ist tatsächlich das Mindeste, ja, was ich
das stimmt
machen kann. Ja, die neue Staffel Doctor Who ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu, war im letzten Sommer dran. Ihr habt sie beide gesehen, sonst wärt ihr nicht hier. Mhm. Russell T. Davis ist wieder dabei als Showrunner. Mal so aus Neugier, wie hat sich das für euch damals angefühlt, RTD wiederzubekommen? Weil ich weiß, dass der ja seinerzeit auch gerne mal umstritten war und in Fankreisen so ein bisschen für gespaltene Lager ein bisschen ist gut geführt hat. Wie war das bei euch jetzt, Tanja?
Also ich meine, wir kommen ja aus einer Zeit, wo ganz viele so Schwierigkeiten damit hatten, die Geschichten noch schön zu finden, was wir so gezeigt bekommen haben, beziehungsweise überhaupt weiter zu gucken. Und das war so ein, also ich habe dann halt, ne, wie viele ja auch gedacht, wer kann da jetzt überhaupt kommen, damit das Interesse auch wieder da ist, ne? Und dann war das ja eigentlich ein Schluss, der, glaube ich, auch viel Publikum dann wieder zurückgebracht hat. Hoffe ich zumindest. Ich weiß gar nicht so genau. Also ich hatte mir mal so grob die Zahlen angeguckt. Das ist natürlich nicht mehr wie mal in dem Peak vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Aber immerhin sieht es doch jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Und wir hatten ja auch schon im Januar 2024 über die Specials gesprochen mit David Tennant. Da war Gregor dabei. Felo, erinnerst du dich? Mhm. Ich habe die Folge nochmal gehört. Ich fand es ganz spannend, was wir da so erzählt haben. Ich finde es immer im Nachhinein immer spannend, was man da so alles erzählt hat, weil man erinnert sich ja selber nicht mehr so genau.
Ich will das immer vergessen.
Oh nee, ich fand die richtig gut. Also echte Empfehlung. Ich habe da wirklich gestaunt, was wir da alles rausgehauen haben. Wenn man so ganz frisch im Saft steht, in einem Thema, da weiß man doch nochmal ein bisschen mehr als später, Monate später.
Ja, das stimmt.
Und da hatten wir auch schon gesagt, ne, das war jetzt halt so eine Entscheidung, um die Leute auch wieder zum Franchise zu bringen. Eben auch zum Beispiel, klar, den erfolgreichsten Doktor David Tennant wiederzuholen, also den Schauspieler da wieder einzubinden und so entsprechend, ne, dass Russell T. Davis auch tatsächlich Lust hatte, wieder zurückzukommen. Ich glaube, das war auf jeden Fall gut für das Franchise, denn wenn es jetzt irgendjemand ganz ohne Bezug gemacht hätte, auch irgendjemand Neues, weiß ich nicht, ob die Leute da nicht kritisch zurückgeblieben wären. Und es mussten ja doch viele auch wieder zurück zum Franchise finden, ne?
Ja, das stimmt. Ja, gerade zurückholen, da Leute zurückholen, das sagt es eigentlich schon, dass man so die alten Fans, die irgendwann abgesprungen war, wiederbekommen will. Mhm. Und dann ist so ein bisschen das alte Rezept wieder zu versuchen, gar nicht mal so das Schlechteste. Alex, ich weiß, du bist nicht unbedingt der größte Fan von David Tennant als Doktor. Stimmt das oder habe ich das richtig in Erinnerung?
Das stimmt. Ich bin vor allen Dingen so ein bisschen auch der hatte auch durchaus seine Hochphasen, aber ich fand, es ging ein bisschen unrühmlich dann auch mit ihm und seinen Stories zu Ende in diesen, nicht in den aktuellen Specials, sondern in diesem Special-Jahr von 2009 war das irgendwie, also bevor dann der Staffelstab an Matt Smith übergeben wurde. So diese Specials nach Staffel 4 war das, glaube ich, also
ja.
Da fand ich, da hat sich der Tennant-Doktor damals nicht gerade rühmlich verabschiedet und hat auch bei ja so vielen aus meiner Bubble auch so einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Allerdings muss man dann sagen, der gute Herr Chibnall hat das dann in seinen Jahren mit der Serie eigentlich noch um Welten getoppt nach unten hin und so, dass ich und gefühlt auch viele andere, mit denen ich da kommuniziert habe und deren Meinung ich mitbekommen habe, wir waren dann irgendwie so alle auf dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja mein Gott, dann soll's halt der RTD nochmal machen, dann jetzt ist eh egal irgendwie. Also es war so eine gewisse Apathie auch dabei, aber auch eine gewisse Neugier bei mir, muss ich auch sagen. Also so ein bisschen war ich dann auch so, naja gut, also schlechter kann es jetzt eigentlich gefühlt nicht mehr werden. Und ich will ihm jetzt eigentlich eine Chance geben, weil ich will ja eigentlich doch schon gerne irgendwie, ich will ja gerne wieder Doctor Who haben.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte, mein erster Gedanke war, als ich mitbekommen habe, Russell T. Davies soll das nochmal machen, das ist eine Verzweiflungstat. So hat sich das für mich damals im ersten Moment angefühlt. Ich dachte mir, wenn denen schon wirklich nichts anderes mehr einfällt, als den alten Showrunner von damals wieder zu holen, dann ist es, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Vielleicht ist das auch tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt auch wahr gewesen. Andererseits habe ich dann auch mich daran erinnert, Die Zeit unter Russell T. Davies, das war die Zeit, zu der ich zu Doctor Who gefunden habe. Und das, was die Zeit ausgemacht hat, diese überbordende Fantasie, die habe ich spätestens unter Chibnall extrem vermisst. Und dachte mir, naja gut, also wenn ich hatte zwar große Zweifel, dass es auch nur annähernd wieder diese Qualität bekommt, einfach weil es ist ja gar nicht möglich, sowas einfach wieder eins zu eins wieder zu erschaffen. Schon mal einfach nicht für mich, weil ich ja das Alte noch kenne. Wenn ich es jetzt neu kennenlernen würde, wäre das eine ganz andere Kiste.
Ja.
Aber so war ich dann auch relativ schnell dabei und dachte mir, naja gut, Russell T. Davies, warum nicht? Kann man, so viel kann man da eigentlich jetzt nicht wahnsinnig falsch machen. Könnte schlimmer werden. Und ist ja im letzten, also da greife ich ein bisschen vor, insgesamt hat es mir dann doch wirklich sehr gut gefallen jetzt, auch wenn es jetzt nicht gerade die Staffel an Doctor Who ist, die sich jetzt bei mir am stärksten eingebrannt hat in die Erinnerung.
Ja, ohne da zu weit ausholen zu wollen, also ich bin mit keinen so großen Erwartungen rangegangen, wurde dann aber eigentlich durch die Specials, ihr habt ja schon drüber gesprochen, ich habe auch schon drüber gesprochen, nur nicht hier im Podcast, sondern an anderer Stelle, aber ich wurde dann auch durch die Specials wieder sehr abgeholt und ich möchte fast sagen, so ein bisschen gehypt, weil ich dann tatsächlich, obwohl ich eben nicht so der große David Tennant und auch nicht so der große Donna-Fan war, durch die Specials jetzt aber doch sehr abgeholt. Die haben für mich auch teilweise Sachen, die ich eben so aus der ersten RTD-Ära in nicht so guter Erinnerung behalten habe, nochmal so ein bisschen rehabilitiert irgendwie. Und da bin ich dann in diese Staffel jetzt auch eigentlich dann schon mit höheren Erwartungen reingegangen, als ich mir das vorher hätte ausmalen können.
Vor allem, ich fand ja auch damals, das hatten wir auch in der Special-Besprechung ja auch schon gesagt, ich fand diese Staffelübergabe eigentlich ganz geschickt gemacht, dass man zwei Doktoren gleichzeitig hatte, den alten und den neuen. Es hat zwar eigentlich nur das alte Klischee wieder bedient, dass der 10. Doktor, der will nicht gehen.
Das stimmt allerdings.
Aber mein Gott, das gehört dann irgendwie mittlerweile auch schon zum Kanon, zum guten Ton.
Jetzt gibt es noch eine Version von ihm, die irgendwo noch so rumhängt am Rande. Eine im Paralleluniversum, eine...
Im Dutzend sind sie billiger.
So ungefähr.
Ja, wir hatten ja auch gesagt, so hat man sich vielleicht noch was in der Hinterhand behalten, ne, für irgendwelche weiteren Geschichten, für irgendwas, was noch kommen kann oder irgendwelche Boosts, die man vielleicht braucht, was die Zuschauerzahlen betrifft und, ne? Mhm.
Naja, also
zur Not macht Big Finish noch eine Serie draus.
Ja, das ist immer möglich.
Das bestimmt.
Auch ein Multi-Doktor-Special ist damit jetzt gerade sehr leicht möglich. Da muss man sich nicht mal mehr verbiegen, um zu erklären, wieso da jetzt zwei Doktoren und wieso der eine jetzt älter ist, als er eigentlich sein dürfte.
Ja. Naja, und ich glaube, also ein David Tennant, den kann man wahrscheinlich auch leicht dazu animieren, dass der vielleicht alle paar Jahre nochmal irgendwie so reinschneit. Und jetzt hat man ihn
gewartet.
Der ist ja auch Fan.
Ja, stimmt. Und Big Finish hat man ja gerade erwähnt, das sind die Hörspiele für die, die sich gerade fragen.
Genau. Gut, kommen wir mal zu der Episode. Das ist die dritte. Zählt ihr eigentlich die Staffeln laufend durch oder fangt ihr bei Staffel 1 an? Oder?
Also ich habe jetzt drei Optionen. Entweder es ist Staffel 40 nach der ganz alten Zählweise oder nach der in Anführungszeichen neuen Zählweise, die jetzt schon veraltet zu sein scheint, Staffel 14 oder bei der neuesten Zählweise Staffel 1. Also mit dem Disney-Geld starten wir hier in eine neue Staffel 1. Was ich auch verstehen kann, weil natürlich sich das Disney-Publikum fragen wird, wieso soll ich was gucken, wenn das Staffel 14 ist und ich keinen Zugang zu den ersten 13 habe oder gar zu den ersten 39. Also, ne?
Ja, letzten Endes, als New Who anfing, war es für mich irgendwie klar, das ist Staffel 1, 2, 3. Mhm. Das dürfte damals bei den alten Fans auf ähnliches Unverständnis gestoßen haben. Wie das jetzt bei mir gerade mit der Disney-Staffel passiert ist, wieso soll das jetzt wieder Staffel 1 sein? Dann habe ich mir, ja Gott, aber wenn das für mich damals okay war, warum soll das jetzt für das neue Publikum, die damit anfangen, nicht auch okay sein? Also ich muss mich daran gewöhnen, dass das jetzt Staffel 1 ist oder es ist einfach die aktuelle oder die 2024er Staffel.
Wenn das so lange läuft,
Ich habe mal gerade aus Neugier geguckt, was so die Nachschlagewerke sagen, aber sowohl das TARDIS-Wikia als auch die Wikipedia, die ordnen das als Staffel, was war es jetzt, 14?
14.
14 der neuen Serie, also die machen keinen Restart mit der Disney-Übernahme.
Tja.
Ja, ich kann aber verstehen, warum Disney selbst das
so
listet, ne?
Natürlich.
Und wenn man vielleicht nur so ganz am Anfang noch ein, zwei Sätze zu dem Hergang, wie sich das hier auf Disney darstellt. Also die fangen ja tatsächlich so an, dass man als Neuzuschauer da komplett abgeholt wird. Man braucht keine Sorge haben, irgendwelche Sachen vorher gesehen haben zu müssen. Wir werden mit den neuen Charakteren in dieses Franchise reingeholt und abgeholt und kriegen ganz viel erklärt, finde ich. Auf so eine Art und Weise, die dann aber auch dem Publikum, die halt wissen, was Doctor Who ist, auch nicht langweilt, ne?
Ja.
Wobei ich aber finde, das hat die Serie ja schon öfter gemacht. Also das hatten wir mit dem 11. Doktor, das hatten wir, glaube ich, schon als frühesten Punkt vielleicht mit dem 3. Doktor, finde ich, wo man so einen kompletten Settingwechsel in der alten Serie hatte und sagen kann, das war auch schon ein kompletter Neuanfang, wo dann wo du neue Begleiter hattest und eine ganz neue Ausrichtung der Serie auch irgendwie, wo du wirklich wunderbar quasi neu einsteigen konntest.
Naja, die Serie zum ersten Mal in Farbe, man sieht irgendwo mitten im Heidekraut eine blaue TARDIS stehen, Tür geht auf und ein Typ mit grauen Haaren fällt raus und botscht und damit hat die Serie quasi wieder einen Neustart bekommen und hat sehr vieles damals erstmal neu etabliert und neu erklärt für Leute, die vielleicht das noch nicht so gut kannten. Das stimmt, der 3. Doktor ist mir nie aufgefallen, aber das ist tatsächlich ein ähnlicher Neustartpunkt gewesen.
Und muss ja auch, ne? Bei so einer langen Laufzeit seit 63, da gibt es einfach viele Generationen, die irgendwo einsteigen mussten und da muss man auch den Weg da reinbereiten. Ne? Und haben sie immer gut gemacht, finde ich.
So, ich wollte gerade noch kurz sagen, 3. Staffel, Regie Julie Ann Robinson. Hat da irgendjemand was dazu? Zu der Frau?
Nein,
aber geschrieben von Stephen Moffat. Wenn wir schon Russell T. Davis wieder haben, dann haben wir hier auch als Autor den Showrunner der Matt Smith-Ära. Wir haben Stephen Moffat wieder, der diese Episode für uns geschrieben hat. Das ist doch schön. Da fühlt man sich zu Hause.
Ist so ein bisschen das alte Dream-Team der neuen Serie. Ne? Immer so ein bisschen RTD im Hintergrund, der die Fäden zieht und Stephen Moffat, der ein bisschen schreiben darf. Das hat eigentlich in der Vergangenheit immer sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Das ist allerdings wahr. Spoiler-Alarm. Wir fassen mal kurz den Inhalt der Folge zusammen. Alex, das wolltest du machen.
Also es kommt jetzt darauf an, wie kurz ich zusammenfassen soll. Wenn ich die allerkürzeste Möglichkeit nennen soll, dann wäre das, der Doktor steht eine knappe Dreiviertelstunde lang auf dem Staubsaugerroboter. Aber ich glaube, das wird der Sache nicht ganz gerecht. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Also wir befinden uns aus heutiger Sicht so gute 3000 Jahre in der Zukunft. Wir befinden uns auf einem recht kargen Alien-Planeten, der da Castarion 3 heißt. Wo die die angelikalen Marines, die haben wir auch in der Vergangenheit unter Stephen Moffat schon mal kennengelernt, also quasi ein kirchliches Militär, hier einen ja aussichtslos und sinnlosen Krieg, wie wir dann im Verlauf der Folge erfahren, führt, weil es nämlich den Gegner eigentlich gar nicht wirklich gibt und das Ganze ist auch eine sehr große Kriegskapitalismus-Kritik, kann man sagen, denn es gibt da auch noch diese Elemente dieser Waffenlieferungsfirma, die eigentlich hinter allem steckt und mehr oder weniger diesen ganzen Konflikt irgendwie fingiert hat. Und wir haben da auch noch so Elemente, dass wir eben diese quasi Roboter, die da als Sanitäter auf dem Kriegsfeld unterwegs sind, haben, die jeden Soldaten, der da geringfügig oder über eine gewisse Grenze hinaus verwundet wurde, quasi als überflüssig einstufen und mal eben terminieren.
Unwirtschaftlich, Unwirtschaftlich ist.
Also so eine ganz interessante Gemengelage von Krieg, Glauben und Kapitalismus, die da irgendwie so gezeichnet werden. So eine ganz, ganz düstere Dystopie irgendwie auch. In diese Situation rein tritt buchstäblich dann der Doktor, weil der tritt dann nämlich auf eine Landmine und kann dann sich quasi für den Rest der Folge erstmal nicht bewegen, weil jede Bewegung und womöglich auch Veränderung des Blutdrucks und alles Mögliche würde auslösen, dass diese Mine hochgeht. Die ist aber auch noch eine besondere Mine, die eben nicht irgendwelchen Sprengstoff verbaut hat, sondern quasi, dass denjenigen, der da drauf getreten ist, irgendwie umwandelt und in eine Explosion bringt und dadurch, dass der Doktor als Time Lord eben doch nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber an Lebensform ist als ein normaler Mensch, würde das da den halben Planeten wegsprengen. Ja, und im Verlauf der Folge werden dann quasi, wird auch Ruby getötet, augenscheinlich durch diese diese medizinischen Roboter, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist so die Grundgemengelage, aber ich glaube, so im Detail gehen wir dann noch alles ein. Wir haben noch eine Liebesgeschichte und eine Vater-Tochter-Geschichte, womit das Ganze auch so ein bisschen am Anfang anfängt. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt im Detail drauf ein. Aber das ist so die grobe Gemengelage dieser Folge.
Ja, dankeschön.
Bitteschön.
Ich habe wahrscheinlich am Anfang der Folge vor dem Intro eine Spoilerwarnung gesetzt oder werde eine setzen, wenn ich beim Schnitt dran denke. Aber auch natürlich sage ich es hier nochmal, wir werden spoilern. Sollten wir nochmal ein bisschen über die gesamte Staffel reden, ist gar nicht so groß viel geplant, aber wahrscheinlich werden wir so ein bisschen noch unsere Eindrücke bringen, werden wir versuchen, harte Spoiler zu vermeiden. Sollte uns irgendwas rausrutschen, seid ihr jetzt hiermit aber trotzdem gewarnt vor eventuellen Spoilern. Was diese Folge Boom angeht, wird definitiv gespoilert werden. So, ihr wisst jetzt Bescheid.
Wobei ich das bei der Folge auch nicht schlimm finde, weil die jetzt, glaube ich, nicht so krass von Story-Wendungen lebt, sondern ja doch eher ein Charakterstück ist.
Ja. Storywendungen ohnehin etwas schwierig. Das ist eine der ersten Kritikpunkte, die ich über der Folge gelesen habe. Es ist die dritte Folge und direkt gerät der Doktor in Lebensgefahr. Wer soll das glauben, dass der Doktor direkt hier sterben soll? Wäre es nicht besser, die Folge ans Ende der Staffel zu packen? Und ich denke mir, so ein Quatsch.
Nee.
Weil erstmal, das ist halt der übliche Suspense of Disbelief. Wer nicht glauben kann, dass das hier eine, wer nicht in diese Situation eintauchen kann als Zuschauer oder Zuschauerin, also wer dann nicht sofort mitgehen kann und fiebert und Angst hat um den Doktor, der oder die kann sich eigentlich keine Serie anschauen, weil in den meisten Serien ist es einfach so, da sterben die Hauptfiguren nicht einfach so ohne weiteres. Und auch am Ende der Staffel wäre es sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt gerade das große Staffelfinale ist und Shuttigat war nach einer Season, der schon wieder aufhört, den Doktor zu spielen. Also das war eine Kritik, die für mich nicht gepasst hat. Schon einfach auch, es hat ohne Probleme einfach funktioniert. Man hat die ganze Zeit mitgefiebert. Also ich war die ganze Zeit voll dabei, habe diese Spannung gespürt, habe einfach gespürt, wie angespannt der Doktor auf dieser Mine war. Mhm. Gerade das Schauspiel von Shuttigat war, ist da großartig, wirklich toll, bis hin zu Details. Das ist ja der Doktor, der sehr gerne Emotionen zeigt, der gerne Körperflüssigkeiten aus seinem Gesicht laufen lässt, bis hin zu, dass ihm der Rotz beim Heulen aus der Nase läuft. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dieser damit so anfreunden kann, dass dieser Doktor für mich schon inflationär oft das Weinen anfängt. Aber wenn, dann finde ich es einfach ganz großartig von einem Schauspieler, dass der so weit geht und sich auch so entblößt. Mhm. Das muss man erstmal fertig bringen. Nasenrotz, das Kinn runterlaufen lassen. In hoher Auflösung, Nahaufnahmen, das sieht ja wirklich nicht schön aus. Also der geht da in die Vollen. Ich finde das wirklich.
Ich erinnere mich toll gar nicht an Rotz, ehrlich gesagt. Ich habe
also abgesehen
nur
von der ersten gesehen Folge, ich hatte es jetzt auch nicht mehr so. Die erste Folge hat definitiv viel mit Rotz zu tun, aber.
Aber
aus anderen Gründen, nicht unbedingt.
Ich habe hier tatsächlich mehr drauf geachtet, weil ich im Sommer, als ich da in der Nabelshow diese kleinen Kurzbesprechungen gemacht habe, war das für mich dann irgendwann wie so ein roter Faden: Oh mein Gott, er heult schon wieder. Und dann ist es mir wirklich irgendwann aufgefallen und dann ist es mir auch hier wieder aufgefallen, es ist ein Moment, der an und für sich gar nicht groß auffällt. Also es ist nicht das übliche plötzlich ausbrechen und weinen und schreien, sondern es passt in diesen Moment rein, weil er einfach aufgewühlt ist. Er ist voller Adrenalin aufgepumpt. Die ganze Situation ist unglaublich bedrohlich. Ja. Ich glaube, das ist der Moment, in der Mandy Flynn, die Soldatin, auf seinen Arm schießt, damit er diese Urne loslässt. Mhm. Und das ist so heftig und so hart, dass er ihm da einfach das Gesicht und alles entgleist, die gesamten Gefühle. Und da ist es mir dann tatsächlich das aufgefallen, was ich in der Serie vorher eben schon so oft bemerkt habe, dass ihm auch der Rotz aus der Nase lief. Es ist ein unschönes Detail, auf das ich leider dann sehr eingeschossen war. Aber solche kleinen Details machen es ja dann tatsächlich auch aus. Schöner, wenn man sie nicht so bemerkt, das gebe ich zu.
Also ich schließe mich so weit an, dass mir auch aufgefallen ist, dass der Shuti-Doktor hier doch ein sehr emotionaler Doktor ist, der das auch sehr oft zeigt. Also sehr oft, verhältnismäßig oft für den Doktor.
Ja, ja.
Mir ist es auch aufgefallen und ich finde das gut. Also, mich holt es ab. Ich finde, ich kann da gut andocken, emotional auch. Und ich finde es gut, dass er sich auch nicht zurückhalten muss, das zu zeigen. Weil wenn das so ist, also es sind natürlich halt jetzt mehrere Folgen in dieser Staffel, wo es so ist, aber es sind halt immer Extremsituationen, die ihn wirklich packen, aus verschiedensten Gründen. Ne, und dann kann ich da mitgehen. Das ist Mitgefühl, das er zeigt. Das ist der eigene Schmerz, der ihn da treibt. Das sind die unterschiedlichsten Emotionen. Und ja, für mich ist das eine sehr menschliche Sache, auch wenn er natürlich hier kein Mensch ist. Aber ne, es ist ein Charakter, wo man emotional sehr andocken kann.
Ja, es funktioniert bei ihm einfach gut. Also ich finde, es ist auch gut gespielt. Es ist nicht Es gibt andere Serien und Filme, wo ich dann das Gefühl habe, okay, hier wird mir so ein bisschen mit dem Holzhammer jetzt die emotionale Stimmung irgendwie aufgedrückt und ich muss jetzt so richtig gezeigt bekommen, wie der Charakter da gerade am Heulen ist, weil ich muss gerade auch traurig sein und so. Das, dieses aufdringliche, aufgesetzte Gefühl hatte ich hier eigentlich nicht, zu keiner Zeit, und das funktioniert da auch für mich gut.
Ja, das geht mir auch so. Es geht mir bei ganz vielen Filmen und Serien so, dass ich merke, oha, jetzt kommt schon die Musik und jetzt kommen dieser Moment und dann habe ich den Kloß im Hals und dann muss ich wirklich dagegen ankämpfen, mich dass ich da das Mitheulen anfange und fühle mich immer unglaublich manipuliert. Und das ist hier tatsächlich nicht der Fall.
Ja.
Ich kann wirklich mitfühlen. Es sind jedes Mal extreme Situationen, wo der Doktor dieses Ventil braucht und sich schafft, aber ich fühle mich nicht manipuliert dabei, selber die Schleusen aufzudrehen. Ja. Ich habe da nicht Pippi in den Augen, wie man so schön sagt, sondern ich kann das aushalten. Und das, finde ich, ist tatsächlich sehr gut.
Ja.
Die Soldaten... Die Priestersoldaten, wie heißen sie? Du hast gerade den Namen genannt, Alex. Ich hab's
wieder. Anglikanische?
Ah ja.
Ja, anglikanische Marines sind das, glaube ich. Ja.
Ich finde das schön, dass die wieder aufgetaucht sind. Und ich finde gerade diese Mischung aus Kirche, Militär und Kapitalismus hier ist eine großartige Mischung. Das schafft eine unwahrscheinlich perverse Situation, diesen Krieg in alle Ewigkeiten weiterführen zu können. Denn zum einen, es sind Soldaten, die sind gewohnt, Befehle zu befolgen, ohne zu hinterfragen. Dann sind es Priester. Also die haben den Glauben, die kämpfen einfach weiter, weil sie an etwas glauben. Und dann ist da noch der Kapitalismus, der das Ganze so verkauft, dass der Krieg einfach ewig weitergeführt werden kann.
Ja.
Diese ganze Situation ist unwahrscheinlich pervers und ich finde, das ist gerade mit dieser Armee wirklich gut gelöst. Das gefällt mir, dass die wieder da sind und dass die hier auch so ein bisschen, als sie zuletzt aufgetreten sind, falls ich mich richtig erinnere, dann war das die Sache mit dem der 11. Doktor, Amy und die Engel und River Song.
Der Silence, ja.
Ja.
Und da waren die eigentlich relativ positiv besetzt. Und hier kriegen sie so einen kleinen Knacks. Allein die Sache, ja, das sind halt Soldaten und die glauben und die führen diesen Krieg, weil sie daran glauben, der ist nutzlos, aber sie sind eigentlich selber dran schuld. Und das gefällt mir. Das ist so ein kleiner Schmutzfleck, der dieser Priesterarmee aus meiner Sicht sehr gut tut.
Die waren deutlich facettenreicher eingesetzt und das fand ich auch gut. Ich habe mich gar nicht mehr so richtig an deren früheren Auftritt erinnert. Ich hatte noch so grob im Kopf, da war sowas, aber das hat zumindest in meiner Erinnerung da auch nicht so die wahnsinnig große Rolle gespielt. Das war mehr so eine, war halt so eine Moffat-Idee, die der, glaube ich, irgendwo da so mit reingeschrieben hat. Und das geht sogar bis in die Details rein, weil ich glaube, in der Vergangenheit, wenn man die gesehen hat, dann waren das einfach, die hatten halt, es wurde halt gesagt, aber die waren, von der Optik her waren das einfach Militärtypen und jetzt hatten sie sogar in ihren Uniformen so diesen Priesterkragen integriert, was ich
das ist ein Pius-Kragen, ne?
Genau, was ich so eine nette, auch optische Idee fand, so ein schönes Detail, um das nochmal so ein bisschen, ja, um einfach das noch so ein bisschen zu unterfüttern, dass das nicht so wie so eine mal schnell hingebastelte Idee aussieht, sondern da hat man sich so diesen kleinen Ticken mehr Gedanken, auch was das Kostüm angeht, gemacht und das fand ich gut.
Übrigens diesen Kragen, diesen typischen Priesterkragen und Hemdkragen,
ja.
Man muss kein Priester sein, um den tragen zu können. Den kann man sich ganz normal kaufen. Ohne Nachweis, ohne alles. Ich weiß das, weil das ein Freund von mir vor Jahren mal, der ist DJ und hat für eine Karfreitagsparty, ja, Tanzverbot, hat er den Club kirchlich eingerichtet und hat sich selber das schwarze Hemd mit dem weißen Kragen besorgt, hat er auch eine Bibel in der Hand und, für den Fall, dass irgendwann das Ordnungsamt auftaucht, wäre denen entgegengetreten mit der Hofener Bibel und er war damals sehr erstaunt, wie einfach das war, ganz und gar regulär und legal an so ein Hemd mit Kragen ranzukommen.
Ja, für mich sah es so aus, als ob sie tatsächlich halt so ein normales Priesterhemd anhaben und dann ihre Uniform quasi drüber, die Jacken drüber haben. Ne?
Ja.
Und da gab es dann auch die Unterscheidung. Der eine war kein Volltheologe, der war nur der Küster, ne, der Kanto. Und dann hatte der das allerdings auch. Also es war dann auch schon ein bisschen inflationär. Ne? Es war so dann uniformsmäßig und nicht den Status repräsentierend. Also das hat sich dann da ja auch vermischt in deren Reihen. Ja, und da haben wir ja, ne, wir haben ja da so eine interessante Situation. Also diese, die haben ja da ihr Lager und da können wir einmal reingucken, weil da wohnt ja dann eben auch das eine Mädchen, die Tochter von dem einen Soldaten, der gleich am Anfang da getötet wird von dem, naja, was sagt man da, getötet? Also aus medizinischen Gründen, wie auch immer, aus dem Leben genommen und seine sterblichen Überreste in diesen Staffelstab komprimiert.
So ein bisschen Body-Horror-mäßig,
diese, wo dann noch Urne.
So ein Fleischstab, wo du dann noch teilweise ein Ohr und noch so ein Auge erkennen kannst. Also das war schon sehr unappetitlich.
Ich habe mich bemüht, nicht so genau hinzuschauen.
Ja.
Und der wurde ja von Ruby so aufgehoben, ne? Und sie nahm den so, erst hatte sie es nicht gesehen, aber auch als der Doktor sie darauf hinwies, ne? Es war da nicht so, dass es dann irgendjemand irgendwie eklig fand, ihn anzufassen, aber ja, war dann halt so, ne? Und interessant war ja dann dabei auch noch, also wir hatten eben den Blick in dieses Lager mit der Tochter, über die wir bestimmt auch noch sprechen müssen und dann eben auch so, was da noch so passiert. Also das sind eben Frauen und Männer und alle sind eben da im Militär und ordiniert oder nicht ordiniert, wie auch immer, also auch geschlechtsunspezifisch sozusagen da zugange und dann haben wir noch diese angedeutete Liebesgeschichte, ne? Mhm. Wo irgendwie bei den beiden nicht so richtig klar ist, ne? Irgendwie DSA Kanto und die
Mandy Flynn. Die?
Mandy. Ja. Genau. Wo es so ein Hin und Her gibt, ne? Wann werden die beiden voneinander erfahren, dass der jeweils andere die andere eigentlich auch interessiert wäre und so. Und dann am Ende ist es natürlich so, dass das dann erst so richtig rauskommt, als er dann tot ist, ne? Also so eine Trope irgendwie, also generell so die ganze Geschichte. Ich finde, man merkt hier schon auch sehr, dass Stephen Moffat wieder zurück ist, ne? Also es ist so ein altbekanntes, vielleicht sicher geglaubtes Brett, das man hier so abliefert. Und ich habe durchaus in den Kritiken auch gehört, dass eben, also gut, Leute, die vor allem so die letzte Zeit besonders schlimm fanden, sich halt auch ganz gut hier wieder finden können, aber eben auch andere Leute, wie auch immer, vielleicht auch nicht kritiklos an der Vergangenheit jetzt von Chris Chibnall waren, aber hier dann eben auch ganz klar Kritik äußern, das ist eben wieder so, ne, da kommt der Boomer wieder und erzählt wieder seine olle Kamelle. Also so ein bisschen merkt man es schon, ne?
Ja, aber mein Gott, ich als quasi auch schon Boomer oder bin ich schon Boomer oder noch nicht? Ich
weiß. Nee,
man wird nicht einfach
das
Boomer.
Das wird man nicht.
Entschuldigung, klar. Wie man wird nicht? Ich dachte, ich muss einfach nur alt genug werden. Ja, nee, da ist natürlich an dem Vorwurf auch schon was dran.
Ja, aber ganz interessant. Und dann haben wir hier eben die Situation mit dem Kind, ne? Und das soll uns das Gesellschaftliche ja auch so ein bisschen untermalen, wie die da miteinander umgehen und vor allem, wie die auch zum Thema Tod stehen. Ne? Also der Vater von dem Mädchen ist jetzt da unsinnigerweise aus unserer Perspektive getötet worden. Ich fand es dann auch so schön, wie der Doktor das nochmal so ins Licht rückt, ne? Als man dann mit diesem Hologramm quasi spricht, ne? Und Ruby, die aktuelle Companion des Doktors, dann sagte, was? Blindheit, daran stirbt man doch nicht. Und dann der Doktor so schön darauf hinweist, also das ist ziemlich respektlos, das jemandem zu sagen, der gerade wegen Blindheit gestorben ist. Ne? Also warum auch immer das dann zu diesem Tod kam, ne, das kann man dann schwer so ins Lächerliche ziehen oder so hinterfragen, wenn es nun mal so war. Ne? Und dann wie aber auch das Kind damit umgegangen ist. Ne? Also das war ja so ein bisschen entrückt aus der Realität. Ich glaube, das empfanden irgendwie alle so, dass man denkte, was ist mit diesem Mädchen los? Die ist doch mal locker. Ja. Wie soll die sein? 10, 11, 12? Und die hat sehr merkwürdig aus unserer menschlichen Perspektive raus reagiert. Ne? Sehr ungläubig, ne? Gar nicht verstehend, dass der Vater tot ist. Und als es dann klar war, war es dann auch nicht schlimm, weil er ist halt nur jetzt nicht mehr hier, aber jetzt ist er halt bei Gott so. Ne? Und man denkt sich so, okay, gut. Das ist dann halt auch dein Glaube und deine Lebensart.
Mhm. Ganz schwierig das alles.
Aber das ist schon, das war schon, selbst für hochgläubige Menschen war das schon krass, wie sie damit umgeht, finde ich.
Ja, ja.
Ja, aber dann kam halt auch noch die Mischung dazu, er ist jetzt als KI da, also als quasi KI und sie kann sich mit ihm Urlaubsdias anschauen und Es ist ohnehin, das ist jetzt nicht gerade der Vater des Jahres, wenn man es mal wirklich ganz realistisch betrachtet. Klar, er ist alleinerziehender Vater, die Mutter ist tot und er bekommt die Erlaubnis, sein Kind zu sich zu nehmen, mitten ins Kriegsgebiet. Und die Kleine wächst unter lauter Soldaten mitten in einer Kriegszone auf. Das sind ja irgendwo auch noch Großeltern im Spiel, bei denen der die auch hätte lassen können. Was natürlich nicht aus der Sicht des Vaters nicht schön ist. Die Kleine wächst bei den Großeltern auf und er wird sie nie kennenlernen. Alles vollkommen verständlich, dass er sie lieber zu sich holt. Aber er gefährdet eigentlich sein Kind. Und natürlich, die wächst da in einer Umgebung auf, die für eine Entwicklung unglaublich schädlich sein muss. Und da ist es auch wirklich nicht ganz unverständlich, wie sie dann später reagiert. Sie wird wahrscheinlich jeden Tag Tod und Tod erleben. Auch dieses Glaubenssystem, das sie den ganzen Tag umgibt. Ach ja, Mutter ist nicht tot, sie ist nur, Gott hat sie zu sich genommen, all das. Ich kann es mir leider sehr gut nachvollziehen. Dieses Kind ist wirklich eigenartig, aber hatte wohl keine große Chance, anders zu werden.
Ja. Ich denke mir halt, alle sind ja vom Grund auf so. Ne? Sie wächst in einen Kulturkreis, die ja auch schon in so einer merkwürdigen Grundhaltung für uns merkwürdig aufgewachsen sind. Ne? Also wir empfinden sie das so als lethargisch und abgestumpft, aber vielleicht, ne, also so diese technischen Möglichkeiten von, ja, dann ist er halt jetzt eine KI, ne, so der Vater. Und der Umgang, wie die da, ich meine, die haben ja diesen Planeten angegriffen, ne? Die sind da Besatzer. Ne, und kämpfen da, wissen gar nicht mit wem. Ne? Sie vermuten, vielleicht sind die im Nebel. Ja, nee, vielleicht sind sie im Sumpf. Aber in Wahrheit gibt es da gar niemand. Und diese ganze Waffentechnik, Villengard, was uns ja auch aus der Vergangenheit ein Begriff ist, da werden die Soldaten ja quasi gegen die eigene Technik ausgespielt, damit es Verlust gibt, damit man glaubhaft hat, dass es tatsächlich Kriegshandlungen gibt. Aber die sind ja alle selbst hergestellt, selbst irgendwie initiiert. Und dann ist die Grundhaltung so anders, der Umgang mit Krieg und natürlich eben aufgrund dieses Glaubenskonzeptes, das da irgendwie dahinter stehen soll, auch mit Tod so anders und dann vielleicht eben so eine große Erleichterung in Anführungszeichen durch diese Technik, durch die KI, die dahinter steht, dass man halt einfach grundlegend ganz anders damit umgeht und ganz andere Maßstäbe da ansetzen muss und dann schon Generationen über Generationen mit einer ganz anderen Grundhaltung, als wir heute da reingewachsen sind. Ne? Und das Kind erscheint, erst im ersten Moment denkt man sich, oje, was hat das Kind? Ne? Also ist sie entweder geistig vier oder wie lethargisch kann man sein, ne? Oder so. Aber es ist halt, es soll uns zeigen, wie anders die leben, oder?
Ja. Ja, diese KI ist ja auch ein sehr interessantes Element, die so auf den ersten Blick wirkt die KI ja relativ dumm und plump und wirkt ja fast so, als würde sie nur so ein paar Standardsätze abspulen, aber wir merken ja dann auch, dass das trägt ja dann nachher auch zur Auflösung der Folge bei, dass da ja doch irgendwie sehr viel mehr in dieser KI irgendwie drinsteckt. Ja. Ist ja auch irgendwie interessant gemacht, weil auf den ersten Blick hatte ich den Eindruck, das ist jetzt schon eine sehr rudimentäre, sehr, sehr dämliche KI, die nicht mal vernünftig auf Fragen antworten kann.
Ja, wo so Standardsätze, die vorher eingespeist sind oder Sachen, die vorher schon hinterlegt wurden von der Person, ne, was dann hinter, ne, was dann abzuspielen ist, sozusagen die Akte, die dann vorgelesen wird, so datenmäßig. Ja. Ist halt die Frage, was ist der Einfluss des Doktors gewesen? Ne? Der Doktor hat hier an die KI, an das Vatersein appelliert in der KI, was ich ein bisschen interessant fand, okay. Und dann kam da womöglich noch mehr raus oder steckt das sowieso in denen? Ist das so eine Art Trostpflaster, so eine KI? Ja, ist das so eine Art Trostpflaster? Ist das so wie bei Star Trek mit den Befürchtungen, was ein Holodeck bringen kann, wenn man der Holosucht nicht den Riegel vorhält, ne? Dass die Leute dann so wegdriften in so eine anders erzeugte Art und Weise mit Dingen umzugehen oder wie auch immer. Ist so eine Realitätsfrohlucht, dann. Naja, sehr spannend.
Ich weiß halt auch nicht, was du hast gerade gemeint, was hat der Doktor da noch gemacht? Der Doktor war ja mit der KI sehr lange verbunden. Er hält diese Fleischurne in der Hand quasi als Gegengewicht, damit er seinen Fuß aufsetzen kann. Also mit dem einen Fuß steht er auf der Mine, der andere ist in der Luft und Ruby soll etwas suchen, was schwer genug ist, dass der Doktor das Gewicht ausgleichen kann. Und der Doktor bestimmt das einfach mal ganz schnell, das Gewicht. Ruby wirft das Ding einmal hoch, fängt es auf und er weiß, das ist 7, so und so viel Kilo schwer oder ich weiß nicht wie viel.
Mhm. Der Doktor hat schon merkwürdigere Dinge plötzlich gewusst. Weil er irgendwie Waldboden gegessen hat oder am Türknauf geleckt hat.
Da habe ich auch gar keine so großen Probleme mit. Nee. Der Doktor kennt die Schwerkraftverhältnisse auf dem Planeten.
Ja.
Der weiß, wie lange das braucht, um runterzufallen. Die entfernt die Strecke. Das, mein Gott, das könnte letzten Endes sogar ich ausrechnen. Ich wäre nur nicht so schnell dabei. Ich müsste mich erstmal wieder an meinen Matheunterricht und Physikunterricht erinnern. Das ist auch nicht das die Frage. Aber er sagt halt auch später, er war mit der KI verbunden und dadurch hat die KI eben dieses Vatersein der KI verstärkt. Das hat so eine Mischung aus Esoterik und Pseudotechnik, die ich nehme es letzten Endes hin, weil es die Geschichte weiterbringt und gut erzählt. Aber richtig glücklich bin ich da dann in dem Moment auch nicht gewesen.
Nee, das ist so ein Punkt, schnell drüber hinweg, nicht weiter drüber nachdenken. Wir wollen es gar nicht genau wissen.
Es hat dann fast so ein bisschen was von Captain Kirk redet dem Computer ins Gewissen, dass er sich selbst zerstört.
Ja. Übrigens, Splice, das Mädchen, ich kann ja nicht der Einzige sein, aber hattet ihr auch sofort Star Wars Vibes, als ihr die gesehen habt in diesen Klamotten?
Ja.
Die hatte sowas von Jedi-Ritter in dem ersten Moment und dann später, als sie diese Urne hält, dachte ich an Fleischleuchtschwert.
Also hatte ich jetzt nicht, aber ich kann so ein bisschen, ja, es hat natürlich auch so ein bisschen diesen dreckigen, irgendwie schon Sci-Fi, aber irgendwie auch doch so ein bisschen fast schon wieder altertümlich wirkend. Mhm. Also ich kann diese Assoziation zumindest nachvollziehen, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt hatte beim Schauen.
Es ist so ein ganz bestimmter Look und ich, wenn das gewollt war, also wenn dieser Look nicht einfach durch Zufall entstanden ist, kann ich mir auch vorstellen, dass da ein gewisses Kalkül auch dahinter steckt, um einfach Leute anzusprechen, die aus der anderen Science-Fiction-Ecke zu Dr. Who überschwappen sollen. Ja. Ist mir nur
das
so.
Das kann schon sein. Ja.
Ist nicht mal jetzt. Ist auch nichts Schlimmes.
Ist mir nur
tatsächlich aufgefallen. Die Tretmine. Das mit der Tretmine, das ist tatsächlich auch schon etwas, was bekannt war. Also die Situation, der Doktor steht mitten auf dem Schlachtfeld auf einer Tretmine und darf sich nicht bewegen, weil sonst die Tretmine losgeht. Das kennen wir aus Genesis of the Daleks. Da war das Tom Baker und ich glaube, Harry war dann derjenige, der...
Sarah Jane war auch dabei.
Genau. Der das dann ausbalancieren musste und Steven
Moffat musste so Steinchen drunter schieben, um die zu stabilisieren. Ja, genau. In dem Fall war das aber, glaube ich, so eine 2-Minuten-Sache und dann war die Tretmine erledigt. Das dauert jetzt hier doch ein bisschen länger. Da hat man aus der Thematik doch ein bisschen mehr rausgeholt.
Ja, da war Steven Moffat, hat in einem Interview gemeint, das war die Szene, die ihn inspiriert hat. Und er hat gedacht, da steht der Doktor komplett still und jemand, der eigentlich so schon fast hyperaktiv, agil ist, wie Shu-Ti Gat war, ist gezwungen, eine ganze Folge lang still zu stehen. So ein Doktor, der nicht ohne Gestikulieren herumzappeln irgendwas machen kann, muss diese Krise lösen, ohne sich bewegen zu können. Und da hat er sich dann eben diese Tretmine und du hast recht, es sieht aus wie ein Staubsaugerroboter. Jetzt, wo du es gesagt hast vorhin, kann ich es auch nicht mehr ausschalten.
Sie leuchtet und funkelt ja auch. Sie hat so eine wirklich weiße, glatte, fast schon so eine Apple. Gehäuse, Optik und man würde fast sagen, also die ist jetzt nicht dazu gedacht gewesen, da besonders getarnt zu sein in der Umgebung. Also nee, danach sieht sie nicht getarnt. Wirklich aus. War ne, doch die, getarnt, okay.
Die war getarnt und dem Moment, wo er drauftritt, das hatten wir vorher schon gesehen, ne? Ja. Der der Kamerad von dem Vater, der ja dann auch getötet wird, der war ja schon draufgetreten, was den Doktor ja überhaupt erst veranlasst hat, dahin zu gehen, weil er gemerkt hat oder irgendwie registriert hat, dass da jemand, da hatte jemand geschrien, jemand braucht Hilfe, das hatte ihn motiviert, dahin zu gehen. Aber
wobei der Schrei war aber doch, glaube ich, der Vater, der
Gut, ja, egal. Weiß ich nicht jetzt. Aber so generell war das eben der Auslöser, warum er hingegangen ist. Ne?
Stimmt,
und dann waren beide getötet worden. Ne? Also der eine durch die Mine, der andere durch diesen Sanitätsroboter. Und dann hatte sich diese Mine wieder getarnt.
Aber was man sagen kann, in diesem Setting sticht diese Mine natürlich irgendwie so durch die Optik komplett raus, weil irgendwie alles gefühlt, auch die Roboter, wie die wir da sehen, die sehen alle so ein bisschen abgenutzt und dreckig aus und irgendwie, ja, es hat so einen dreckigen Science-Fiction-Look. Und diese Mine, die sieht halt irgendwie aus, als wäre die gerade bei Ethel vom Fließband gerollt.
Das stimmt. Und dafür, dass sie da in dem Krater liegt, ja. Mhm.
Das wird auch an irgendeiner Stelle thematisiert, warum hat die eigentlich so schöne, bunte, leuchtende Lichter? Weil das im Showroom gut aussieht. Krieg ist Kapitalismus. Auf der Messe, genau. Auf der Messe sieht sowas gut aus. Und wahrscheinlich ist diese Mine gerade ganz frisch geliefert und installiert worden und abgelegt worden. Aus der neuesten Lieferung, direkt frisch aus der Fabrik. Das neueste Modell. Ja. Hübsch. Besonders schön.
Ja.
Ja, War is Business and Business is Booming. Das ist auch so ein schönes Zitat, vor allem weil ich den Titel im Deutsch nicht so ganz so elegant finde wie im Englischen. Boom ist halt ein toller Titel, weil er zum einen im Englischen ganz einfach das Soundwort, das für die Explosion einfach ist, was im Deutschen nicht ganz so gut funktioniert, aber eben halt auch der Boom, der wirtschaftliche Boom, was im Deutschen tatsächlich sehr viel mehr damit verbunden ist. Ich weiß auch gar nicht, Onomatopoeien heißt das, glaube ich, wie ich jetzt.
Oder
wenn ich eine Explosion in einem Comic zeichnen würde, was für ein Soundwort ich dazu, Krach, Peng, Bumm eigentlich nicht. Boom ist eigentlich perfekt.
Perfekt. Ich denke immer, wenn ich an der A1 entlang fahre und an Scharbeutz vorbeikomme, dann denke ich, das wäre auch so ein Geräusch eigentlich.
Grabottig.
Ja, so ungefähr, genau.
Ja. Leben ist billig, Patienten sind kostspielig. Also das mit dem Kapitalismus, das gab es ja beim 12. Doktor auch ganz toll, die Folge Oxygen, Sauerstoff, wo sie den, ich glaube, Minenarbeiter auf der Weltraumstation oder irgendwann den Sauerstoff abdrehen, weil die ihren Soll erfüllt haben und es billiger ist, die einfach sterben zu lassen, als zur Erde zurückzufolgen, wenn ich das jetzt ungefähr noch richtig im Kopf habe. Also diese Kapitalismuskritik, die ist auch hier wieder ganz stark vertreten und schon irgendwie, es gehört mittlerweile für mich auch ganz stark zu Doctor Who dazu, dass man solche bösen, schwarzen Momente drin hat, manchmal nur so einen kleinen Kommentar, aber die ganze Geschichte schreit ja eigentlich danach.
Ja.
Wie fandet ihr denn Rubys ersten Moment auf einem fremden Planeten? Hat euch das berührt, als die Absaugedrohnen aus irgendeinem Grund den Rauch und Nebel absaugen und Ruby zum ersten Mal den großen, den Himmel über Kastarion sieht? Es war ja schon ein toller Moment, aber hat euch das gepackt?
Ich habe es erst gar nicht verstanden. Also ich stand da so und dann dachte ich, was ist jetzt los? Und dann sagt der Doktor, ja stimmt, das ist ja dein erster Moment auf einem fremden Planeten. Ich sage so, wirklich? Wir sind in der dritten Folge? Also die muss wohl früher spielen, ne? Haben wohl ja auch die Reihenfolge nochmal so ein bisschen angepasst. Für mich ging es dann damit so ein bisschen unter. Ich habe es, ich fand Ruby da sowieso ab dem Moment oder vielleicht schon ein bisschen vorher so ein bisschen komisch. Komisch geschrieben, womöglich. Und dann, aber Alex, sag du gerade erstmal.
Ja, ging mir auch so. Also ich fand das dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Vielleicht auch, die Folge versucht es zwar an ein paar Stellen, da irgendwie so imposante Bilder zu machen, aber ich finde, das funktioniert halt nicht so gut. Ich finde, das sieht alles sehr artifiziell aus und packt mich dann auch nicht so. Auch so diese Ansicht mit Planeten im Hintergrund, die wir dann irgendwann da auch sehen. Weiß nicht. Also man merkt der Folge doch schon recht stark an. Die hatten quasi irgendwie, ich glaube, zwei Sets. Das eine ist irgendwie dieses Lager am Anfang und dann für den Rest der Folge haben wir diesen Krater. Mhm. Und dann haben wir im Hintergrund irgendwie eine Leinwand. Das finde ich an sich auch okay. Das hat mir während der ganzen Folge auch so ein bisschen so ein Theaterfeeling gegeben. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man guckt auch so ein bisschen so ein Kammerstück, weil eigentlich nicht viel drumrum ist. Aber ja, um so den Moment rüberzubringen, dass da jemand gerade, boah, ich bin auf einer fremden Welt ist, das hat bei mir auch nicht so gezündet. Das hat irgendwie mit der Optik da nicht so funktioniert für mich.
Die haben es ja mit einer LED-Wall gedreht, damit man das auch beim Dreh schon sehen kann, was also im Hintergrund hinter diesem Krater ist, weil sie sich dagegen entschieden haben, das tatsächlich irgendwo in einem Steinbruch zu drehen, wo man nie mit dem Wetter sicher sein konnte. Ja. Es ist so ein Moment, der für sich genommen, fand ich den sehr schön, aber irgendwie war ich mir nicht sicher, ob der jetzt gut oder schlecht platziert ist, weil gut platziert insofern, Ruby ist jetzt zum ersten Mal auf einem fremden Planeten und gerät sofort in eine Krisensituation. Und das ist ja eigentlich der Normalfall, wenn man mit dem Doktor unterwegs ist. Der Doktor hört einen Schrei, sagt, oh, da muss jemand gerettet werden und rennt los. So, die erste Regel, nicht einfach davonrennen, gilt nicht, wenn man der Doktor ist. Und gerät sofort in die Krise und Ruby sofort hinterher. Und da ist kein Zeit, sich auch nur mal umzuschauen und Luft zu holen und zu sagen, wo bin ich hier eigentlich? Und dann plötzlich, mitten in dieser Krise, stellt sie fest, sie ist zum ersten Mal auf einem anderen Planeten. Und der Doktor, dem fällt das ein, ach Gott, ja, für mich ist das ja so normal, diese Situation, auch so normal, auf einen anderen Planeten zu kommen. Aber du bist ja gerade zum ersten Mal mit dabei. Du bist ja ganz frisch. Für dich ist das alles noch neu. Das ist ein großer Moment. Aber andererseits, Tanja, wie du sagst, es ist die dritte Episode. Irgendwie kommt das einfach zu spät. Das hätte viel früher kommen müssen. Da hat mich das auch dann irgendwie irritiert. Dachte mir, wie, das kann doch nicht sein. Die müssen doch schon vorher irgendwo was.
Naja, ich habe dann kurz überlegt und in der ersten Folge, da waren sie halt im Weltall auf einer Station und da hatte sie genau so einen Moment auch. Er öffnet die Fenster oder da irgendwie so lukenmäßig irgendwas und sie haben einen riesen Ausblick und sie ist so, oh, wow, und ach ja, stimmt, das ist dein erstes Mal, dass du hier solche Planeten siehst, ja, guck runter, ne? Und, ja, stimmt, das soll da quasi anknüpfen, das ist ein nächster Meilenstein, aber irgendwie geht das unter, wenn das Folge 3 dann ist, ne? Weil in Folge 2, da waren sie ja nochmal zurück auf der Erde dann. Da sind sie einfach in der Zeit gereist auf der Erde. Hätten sie das wirklich als Folge 2 gelassen, wenn Boom die zweite Folge gewesen wäre, hätte das da angeknüpft, ne? Dann wäre das so eine Steigerung gewesen.
Aber ich hatte tatsächlich diesen ersten Moment in der Folge vergessen. In der ersten Episode. Und dann finde ich es jetzt eigentlich fast schade, weil das ist keine Steigerung dann in dem Sinne mehr. Das ist dann ist dieses, ach Gott, ja, das ist ja das erste Mal für dich des Doktors. In dem Moment finde ich fast unangenehm, unpassend, weil der ist gerade in einer totalen Notsituation und jetzt spielt er den Fremdenführer gewissermaßen. Denke ich mir, das hat dann, also dann finde ich es fast eher störend. Dann hätte man es lieber anders lösen sollen.
Ich muss auch nochmal sagen, dass mich da auch das Visuelle nicht so ganz abholt. Ich habe mir das gerade hier nebenbei nochmal aufgemacht und so dieser Anblick, den man dann am Himmel sieht, der ist mir ein bisschen zu kitschig. Da ist mir dann zu sehr, du hast einen großen, vielleicht sind sie da ja auf einem Mond, das sieht fast dann eher so aus, als wäre das irgendwie quasi so der Planet, um den der Mond dann, auf dem sie sich eigentlich da gerade befinden, weil das ist viel zu dicht dran und da hat ein Ringsystem und dann siehst du noch, ich glaube vier andere Monde und einer davon, der ist so irgendwie so halb am Auseinanderbrechen mit Feuereffekt irgendwie. Das da ist alles ein bisschen
viel los.
Da ist extrem viel los. Das ist so viel, dass es mir ein bisschen zu kitschig ist, ehrlich gesagt. Also das ist, da hätte es vielleicht wäre da weniger mehr gewesen an der Stelle.
Ja, durchaus. Ja.
Und ansonsten, also was für mich da halt, wie ihr schon gesagt habt, das ist halt, es bleibt halt ein Kammerspiel, ne? Und das ist das Wichtige. Und von daher, ne, also sowas wie, wie jetzt die Kulisse genau aussieht oder ob die mal wackelt, das ist ja bei Doctor Who einfach, das ist nicht so wichtig, ne? Dafür liebe ich es ja auch. Darum geht es nicht. Es sind die Geschichten, um die es geht. Und hier, ne, wir haben hier so super menschliche Momente, die dann teilweise halt total irgendwie, wie sagt man, odd, also die sind so entrückt, ne, dem, wie wir empfinden würden, weil die Leute da so merkwürdig reagieren aufgrund der Zeit, in der sie leben, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund der Art, wie sie da kulturell aufgestellt sind und in was für einem komischen Kriegsmaschineriesystem sie da stecken, ne, und dann eben auch mit Villengard, wo eben der Algorithmus dafür sorgt, dass dieser Krieg am Laufen gehalten wird mit genau genug Opfern, damit es glaubhaft ist, dass es da Kampfhandlungen gibt, aber nicht zu viele, damit es sich noch lohnt, weiter zu kämpfen, damit man glaubt, man hat eine Chance zu gewinnen. Ne? Und also am Anfang gilt es ja so ein bisschen zu sortieren, wo stehen wir denn da gerade? Und relativ schnell wird ja klar, dass dieser Sanitätsroboter da einem nicht so wohlgesonnen ist. Die Soldaten hatten ja da auch erst Bedenken, wollen wir da wirklich hingehen oder nicht? Was ist mit dem Algorithmus? Naja, aber du brauchst doch Hilfe. Hm, ja. Und dann haben wir ja auch schon relativ bald gesehen, dass da eben, das ist ja so ein Staffelarc, der sich hier so durchzieht. Wir haben immer wieder in jeder Folge eine Frau, die immer wieder auftaucht, ne? Die da im Weihnachtsspecial, weil auf Disney Plus ist das ja tatsächlich als Folge 1 benannt, das Weihnachtsspecial. Als Nachbarin von Ruby auftaucht und jetzt hier durch sich durch jede Folge zieht. Und am Anfang, ne, wird es erstmal noch so nicht so klar. Also ich dachte am Anfang immer so, hä, ist die das wirklich? Ist das die gleiche? Ist das das gleiche Gesicht? Und dann irgendwann, die ganze Staffel über, wird es ja dann auch wirklich Thema. Ne? Dann weiß es Ruby auch, das ist doch immer die gleiche Frau. Dann wird das Thema in der Staffel und dann wird das hinten raus ja im Staffelfinale ein Thema und wird uns, glaube ich, auch noch begleiten. Und jetzt hier ist es so, ne, so mysteriös, da geht es ja dann eben auch darum, wo ist denn Ruby her, die Herkunft, ne, darum geht es doch, weil der Sanitätsroboter sie nicht so richtig zuordnen kann und so, und dann denkt man auch schon wieder, ach, ist schon wieder so ein riesiges Mysterium, da dachte ich sehr an Clara, ne, das ist ja irgendwie daran dachten auch viele, bei der Art und Weise, wie Ruby geschrieben wurde, ne, wie sie da auf diesen Planeten kommt und wie selbstbewusst sie auftritt. Ne, sie ist noch super jung. Und also auch die Schauspielerin, die war zu dem Zeitpunkt 18 oder 19. Ne, und die wirkt auch wirklich so jung. Und dann kommt sie da so selbstbewusst an, gibt dem Doktor wieder Worte. Der steht auf einer fremden Welt in einem Krater auf einer Mine und ist selbst besorgt. Ich würde da nicht so eine Nummer abziehen, wie sie das gemacht hat. Und das weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen unangenehm, wie sie da erst aufgetreten ist. Dann wird sie ja tatsächlich also verletzt, ne? Dann vermeintlich getötet von dem Sanitätsroboter, weil sich das ja nicht lohnen würde, sich um sie zu kümmern, weil sie ja noch nicht mal der Kirche angehört. Da geht ja gar nichts.
Ja.
Und dann kann man das noch nicht mal klären, woher sie ist, ne? Dieses Mysterium. Und sie dann wieder, da hatte ich sehr starke Anlehnungen. Immer dachte ich immer so, oh, wie bei Clara, furchtbar.
Und bei Clara ist das Blatt, das dann runterfiel. Und bei ihr ist es der Schnee. Aber ich möchte gerade noch mal eine, die eine Stelle, was du gerade gesagt hast, dass sie sehr selbstbewusst auftritt und sich da eigentlich sehr viel mehr traut, als das für ihr Alter ist. Meinst du die Stelle, wo sie diese Fleischurne gefunden hat und der Doktor ihr sagt, wirf mir das zu und sie sagt, nein, ich denke nicht dran, ich gebe dir das, ich werf das nicht zu, ich gebe dir das in die Hand. War das die Stelle, die du gemeint hast?
Ja, auf jeden Fall, weil dann geht die Kamera ja auch immer wieder auf ihre Füße und dann fragt man sich ja nur, wie lange dauert es, bis jetzt auch so eine Mine tritt, ne? Einfach, sie macht einfach. Und ich würde denken, okay, wie kann ich sicher gehen, dass ich nicht auf so eine Mine trete? Wie kann ich sicher gehen, dass er das sicher bekommt? Ich würde es jetzt auch nicht unbedingt geworfen haben wollen, allein weil ich denke, vielleicht werfe ich es falsch oder so. Aber also, ne, sie ist also, da so super.
Da bin ich jetzt nicht ganz bei dir, weil mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, wie sie da gespielt wurde, wie sie da gespielt hat. Sie wirkt selbstbewusst, aber warum soll man mit 18, 19 nicht selbstbewusst sein? Die hat ja auch als Waisenkind ganz andere Vorgeschichte und eine ganz andere Entwicklung. Und das ist ja sowieso eine Persönlichkeitssache. Die einen sind, denen fehlt das Selbstbewusstsein.
Ja, ich wollte es auch nicht auf ihr Alter reduzieren. Ja.
Und sie hat das. Dann ist es aber auch nochmal eine andere Sache. Ich glaube, das ist das optische Alter des Doktors, das sehr viel ausmacht in so einer Situation. Der ist ja sehr jung, also beziehungsweise Shuti Gatwa ist sehr jung und dadurch sieht der Doktor sehr jung aus. Und in so einer Situation kann ich mir vorstellen, dass da bei Ruby einfach der Instinkt plötzlich greift und sagt, nee, ich lasse mir doch nicht jetzt von dir Typ sagen, was ich zu tun habe. Du bist der, der Hilfe braucht und ich weiß schon, was ich machen soll. Von dir, wenn der 30 Jahre älter aussehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann leichter Respekt oder eingeschüchtert wäre, aber in dem Moment sagt sie, nein, ich weiß schon, was ich mache. Ob das stimmt oder nicht, ob das Selbstbewusstsein ist oder ob sie die Situation vielleicht einfach nur komplett verkennt. Aber andererseits hat er sie ja auch gerade losgeschickt, um nach irgendwas zu suchen. Da hätte sie ja auch schon auf alles Mögliche drauftreten können. Also mir hat die Situation gut gefallen. Ich fand auch interessant, dass sie ihm das nicht auf drei in die Hand gibt, sondern dass sie ihn dieses Lied singen lässt. Das fand ich zwar die weniger sichere Methode im richtigen Moment, so eine Staffelübergabe zu machen, aber hat gut gepasst, ist gut rübergekommen. Also da war ich von Ruby schon ziemlich überzeugt in dem Moment.
Vielleicht liegt es daran, ich mochte Clara sehr gerne, als sie anfing, als man sie das erste Mal sah. Und dann wurde das ja ein Ding. Clara war irgendwie immer zugegen und es wurde ein Thema, warum sie das war. Und sie war auf so eine Art und Weise selbstbewusst und hatte ein Gefühl dafür, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu lösen. Und ehrlich, ich habe die sehr geliebt, ja. Ich mochte die sehr gerne als Companion und sie wurde mir hinten raus echt, also meinem Empfinden nach, kaputt geschrieben. Und ich habe da so sehr gelitten. Und jetzt kommt jemand, die sich genauso verhält und dann ist es auch noch geschrieben von Stephen Moffat. Und ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, diese Geschichte ist nicht für diese beiden Personen geschrieben worden, sondern vielleicht eher für Capaldi und Clara. Und auch wie der Doktor einmal reagiert, dass er sagt, dass sie sich so dumm verhalten hat und dass sie das bitte nie wieder machen soll. Ich verstehe, in was für einer emotionalen Situation er war und dass er das gesagt hat, aber das ist so eine Art und Weise, das hätte genauso gut der Capaldi-Doktor sagen können. Und ich habe auch genau das als Kritik gehört von Leuten, die sagen, sind wir nicht in einer anderen Zeit angekommen? Mittlerweile muss der Doktor sowas sagen wie, du warst dumm. Weiß ich nicht. Also es fühlt sich so an, als ob das eigentlich eine Geschichte für eine andere, für ein anderes Pärchen sozusagen ist. Und ich hatte auch mitgekriegt, dass es eine Geschichte gab, die man aus dem Schrank geholt hat und jetzt hier in diese Staffel gepackt hat. Ich habe vergessen, welche. Ich weiß nur noch, es war nicht diese und es hat mich überrascht. Naja, weiß ich nicht. Also da gab es halt so kleine Momente, gerade eben da am Anfang, wie es da eben zu dieser Krater-Situation gekommen ist, wo ich erstmal so ein bisschen irritiert war. Das hatte mir ein bisschen aufgestoßen, weil ich mit Clara, ach Gott, sie haben mir meine Clara kaputt geschrieben. Das ist so traumatisch.
Es ist so ein bisschen auch, also Moffat hat schon auch so ein bisschen dieses Ding, dass er gerne so diese Frauencharaktere schreibt, die dem Doktor gegenüber sehr forsch auftreten und dem Doktor, also das ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch ein Markenzeichen, wenn ich da teilweise an eine Amy denke, an eine River Song natürlich auch sehr, das sind so Charaktere, die schreibt er auch gerne, das ist so ein bisschen auch sein Markenzeichen bei Doctor Who, neben
so
den verkopften, abgefahrenen Stories ist das so ein Markenzeichen von ihm, finde ich.
Vielleicht hat es mir auch deswegen tatsächlich gefallen, weil ich das auch schon vorher immer mochte. Ob das jetzt Clara oder Amy war, also ich habe es nicht so bewusst wahrgenommen, woran mich das erinnert hat, aber wahrscheinlich hat es mich einfach tatsächlich eher gut daran erinnert, obwohl es mir mit Clara ganz ähnlich ging wie dir, Tanja. Das ist auch für mich ganz unangenehm, wie diese Figur sich zum Ende hin entwickelt hat. Das mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber tatsächlich war es hier eigentlich eher so ein schöner Moment, den ich gut aufgenommen habe, wahrscheinlich eher unbewusst. Es ist wie so, das alte Schema funktioniert, weil ich ein alter Zuschauer bin.
Ja, und so ein Stück weit frage ich mich, ob dieses Schema nicht auch bei Mandy Flynn durchgezogen wird, ne? Die, den Charakter haben wir ähnlich erlebt, finde ich, ne? Also die ist einfach Soldatin, ja. Hier ordinierte Marine und dann geht sie da so durchs Leben, dann kommt am Ende raus, ja, diese beiden Charaktere, sie und Kanto finden sich irgendwie toll, aber dann ist er auch schon gleich tot, ne? Auch irgendwie so ein bisschen schade, ist eine verpasste Chance. Und wir wissen zumindest, also ich sag's jetzt einfach mal, also diese Schauspielerin wissen wir, dass wir die wiedersehen werden. Ne? Die soll wahrscheinlich Companion in der nächsten Staffel werden. Und dann ist das für mich auch so, wie sie, auch so eine Clara-Geschichte, die sich da wiederholt irgendwie.
Ja, auch fast so ein bisschen mit ihm dann, der dann doch eher so ein bisschen der zurückhaltende Typ ist, der sich nicht so richtig traut, der so ein bisschen für mich auch so eine Art Rory-Charakter irgendwie wieder war.
Ja,
also
total.
Auch das war eine Dynamik zwischen den beiden, die ich auch so ein bisschen aus Moffat-Vergangenheit irgendwie wiedererkannt habe.
Ja,
und da hat es mich tatsächlich auch mehr gestört. Mandy Flynn war ein Charakter, den ich nicht mochte, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Die hat eher die unangenehmen Aspekte verkörpert, der Art, wie Moffat Frauen, selbstbewusste Frauen schreibt. Einfach schon ihr ganzes Auftreten, die ist ein Bully, die ist eine typische Soldatin, die ist, eigentlich ist sie ein Arsch, muss man ganz ehrlich sagen. Sie schießt auf den Doktor, statt ihn erstmal zu scannen. Sie hätte jetzt auch einfach mal scannen können, aber stattdessen schießt sie auf ihn. Und erst ab dem Moment, wo er sie überzeugt, jetzt scann mich doch mal, und sie plötzlich begreift, hoppla, es geht ihr auch selber an den Kragen, wenn der explodiert. Dann bekommt sie plötzlich die große die Erleuchtung und die Umwandlung ihres Charakters von aggressive Soldatin zu einer der Guten. Das hat mich ehrlich gesagt sehr gestört in dem Moment. Und wenn die jetzt wieder auftaucht, die Schauspielerin ist gut, die hat das gut gespielt. Und
ich weiß nicht, in welcher Rolle sie auftaucht, ob sie als diese Rolle wieder auftaucht, das weiß ich nicht.
Das ist ja nicht unbedingt gesagt, ja.
Ja, spannend. Aber ich denke, sie soll halt auch einfach diese Kirche, dieses Militär vertreten. Ja. Ne? Und irgendwie, also natürlich wird gesagt, naja, Krieg ist Mist, aber ja, Glauben geht so, gell?
Ja.
Irgendwie am Ende dachte ich so, okay,
ja,
gut,
am Ende diese Umkehr, vorher die Sache mit dem Glauben, vorher wird ja, das sagt ja der Doktor ziemlich deutlich, dass der Glaube, den diese Soldaten, Priestersoldaten haben, die Sache eigentlich nur noch schlimmer macht. Durch den Glauben wird dieser Krieg noch schlimmer, und dann am Ende ist so ein, ach nee, ja, aber das ist doch eigentlich ganz gut, dass sie den Glauben haben. Wo ich dachte, ja, bloß niemanden vor den Kopf stoßen.
Braucht ja jeder irgendwas, gell?
Ja.
So, okay, genau, niemanden vor den Kopf stoßen, das dachte ich dann auch, ne? Genau, ja. Krieg können wir verurteilen, das ist okay, aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bitte. Okay?
Ja, genau so. Das sind wir auch so ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr Rückgrat, hätte dann nicht geschadet.
Ja.
Ich weiß nicht, inwiefern Disney da sich vielleicht auch quergestellt hätte, wenn man das mehr angesprochen hätte. Ich weiß es nicht.
Schwer. Ja, ich weiß nicht, ob man da Disney nicht mehr zutrauen darf, aber kann schon sein.
Durchaus. Ich weiß nicht, ist auch nur gemutmaßt jetzt. Aber,
ja. Eine gerechtfertigte Mutmaßung. Das ist gerade, wenn Disney im Spiel ist, weiß man nie. Das ist, kann was Gutes, kann was Schlechtes bei rauskommen. Ich habe da so auch rein aus beruflicher Sicht da schon alles Mögliche erlebt und erfahren. Verstehe also durchaus gewisse Vorbehalte gegen Disney, dass man in so einem Moment auch einfach erstmal sagt, ja, wer weiß, wer da eigentlich wollte, dass man sich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnt. Na gut.
Du hast eben das Lied auch erwähnt, das muss ich unbedingt nochmal zur Sprache bringen, weil ich das echt einen Moment finde. Also man merkt, ein Shruti Gatwa kann gut singen, das kommt diese Staffel mehrfach vor, der singt dann, ne, der Schauspieler, und Ruby, die Schauspielerin auch, Millie Gibson, können beide gut singen, warum nicht verwenden? Und jetzt hier haben wir das ja auch ganz am Anfang, als er auf die Mine getreten ist, hört man es dann, Ruby kommt aus der TARDIS, und aus der Ferne hört man, ich will fast sagen, engelsgleich, ne, The Skyboat Song. Und dann ist es der Doktor, der sich damit beruhigen will. Und ich finde es halt einfach so lustig, dieses Lied. Also auf der einen Seite ist auch ein schönes Lied, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite wurde das halt auch schon in Doctor Who verwendet, beziehungsweise, also der zweite Doktor hat das auf der Flöte gespielt, sitzend neben Jamie, der gespielt wurde von Fraser Hines. Mhm. Und diese Rolle, also sowohl der Name Fraser Hines als auch eben die Rolle Jamie, das gab ja dann zusammen den Charakter in dieser Serie Outlander, ne?
Ja, stimmt.
James Fraser, der den, also der Schotte, ne, um diese zeitreisende Frau aus den 40ern, die da zurückreist, in diese Zeit vor eben der Schlacht von Culloden, wo der zweite Doktor eben auch Jamie aufgesammelt hatte, ne? Und da ist ein abgewandelter Text das Titellied von dieser Serie. Ah. Und jetzt holt man das wiederum zurück in Doctor Who. Und dann kommt Shruti Gatwa eben auch aus Schottland, genau wie Stephen Moffat. Mhm. Und das sind so, also hier verknüpft sich alles irgendwie so. Dieses Seil ist quasi irgendwie x-mal verstrickt miteinander. Ich finde es total schön und es passte an der Stelle auch einfach. Und ich mag das Lied auch einfach. Ach, ja, cool. Ja, oder?
Ich muss allerdings wieder so ein bisschen unken, weil ich habe mir die Folge jetzt im Vorfeld, bevor wir heute aufgenommen hatten, nochmal auf Deutsch angeguckt. Aha. Und ich will da gar nichts zu Böses sagen. Ich muss aber sagen, Marco Esser, der Shruti Gatwa auf Deutsch synchronisiert, der macht einen super tollen Job und der hat eine tolle Stimme. Aber wenn man dann diesen Bruch hat zwischen der Doktor spricht mit der synchronisierten Stimme und der Doktor singt, die Stimmen gehen so weit von ihrer Klangfarbe so weit auseinander, dass mich das völlig rausgerissen hat.
Okay. Aber ich fand eh überraschend, wie Shruti Gatwa sich anhört, wenn er singt. Also ich finde schon, das ist von seiner Sprechstimme ja auch ein Unterschied. Von daher. Und das haben wir in der Synchronisation ja immer. Damit muss man immer leben, dass man entweder den O-Ton drin lässt oder man versucht es dann irgendwie auf Deutsch mit einer anderen Singstimme womöglich. Mhm. Ne? Kann ja nicht erwarten, dass das dann entsprechend auch von dem Sprecher, der Sprecherin gesungen werden kann und so weiter. Ja, es ist immer, das ist immer ein Hin und Her, da kann man, ist schwierig. Aber jetzt, wo du Marco Esser ansprichst, wir waren ja auch auf der Timelash im Oktober da in Südhessen in Großumstadt und da war er ja auch da, ne? Und das fand ich auch wirklich ein Erlebnis, ihn zu hören, ihn zu sehen, ganz sympathischer junger Mann, der übrigens auch den jungen Spock gespielt hat in Star Trek 2009. Da musste ich ihn natürlich drauf ansprechen. Und total spannend.
Wie war es denn auf der Timelash? Weil du es gerade erwähnt hast und ich war ja nicht da, aber ihr beide wart da. Erzählt mal ein bisschen was. Welcher Doktor war da?
Ja, es war wieder Sylvester McCoy da, der natürlich auch immer ein Garant für eine Wahnsinnsshow sowohl in seinem Panel, aber auch abseits davon ist. Also mit Sylvester McCoy ist immer was los.
Das stimmt, der siebte Doktor. Der hat auch sichtbar Spaß einfach am Fandom und so. Ne? Ich bin da einmal den Flur entlang gelaufen, habe ich ihn dabei ertappt ums Eck, wie er da steht und macht gerade Selfies oder irgendwelche Filmchen für keine Ahnung was für einen Social-Media-Account mit den Props und mit den ganzen Sachen. Er hat auch einfach Spaß an allem. Ja.
Das stimmt.
Toll.
Ja, klassische Companions waren da, Wendy Padbury und Katie Manning.
Joe Grant ist so immer großartig. Also das ist, das kann ich mir richtig vorstellen, dass er Spaß gemacht hat mit denen.
Also auch Sylvester McCoy und Katie Manning, das ist natürlich auch eine gute Mischung, möchte ich mal sagen.
Da kommt Leben auf die Bühne.
Da kommt absolut Leben auf die Bühne, ja.
Ja, ja. Aber auch hier Wendy Padbury wieder da zu haben, war ja auch schon mal vor ein paar Jahren da als Zoe, ne, gespielt. War auch sehr schön, sie wieder da zu haben und auch in Kombination die beiden Frauen auf der Bühne zusammen zu haben, fand ich sehr schön. Hab viel erzählt über den zweiten Doktor, über Patrick Troughton, dessen Sohn ja auch da war, Michael Troughton war da.
Ja.
Und dann war auch die Synchronsprecherin da von Joe Grant.
Joe Grant, ja.
Das war natürlich auch sehr schön, ne, die auch nochmal zusammen auf die Bühne zu holen und dann eben da, du saßt ja an der Technik und da wurde ja dann eben oben auf der Präsentation wurde gezeigt, dann eben so diese Schnittbeispiele, einmal den O-Ton gezeigt, die kleine, ne, eine Szene gezeigt im O-Ton und dann die synchronisierte Fassung und dann zu sehen, wie eben auch eine Katie Manning ganz überrascht ist, wie sie sich dann auf Deutsch anhört oder der Doktor auf Deutsch. Ne? So ganz schön. Ja, die Synchronpanels sind immer spannend.
Genau, da hatte nämlich auch Mark Ayers, der ja auch als Gast da war, der Komponist ist und der auch im Hintergrund irgendwie für die BBC quasi diese Tonspuren für die Übersetzung von klassischen Episoden irgendwie wohl wiederhergestellt hat. Deswegen hat der dann neben mir gesessen und hat dann da seinen Laptop angeschlossen, hat dann so, konnte dann umschalten zwischen quasi Originalton aus einer klassischen Folge mit dem dritten Doktor und eben Joe Grant, Katie Manning und einer bereinigten Version in Anführungszeichen, wo dann eben die Stimmen weg sind, aber Geräusche und Musik vorhanden sind und dann eben der deutschen Synchronfassung. Das war ganz interessant, sich das so im Wechsel dann auch anzuhören.
Ach, spannend. Ja, ich bin ja kein großer Synchronschauer. Das ist, ich mag es immer, die Stimmen im Original, also die Schauspieler und Schauspielerinnen so original wie möglich zu erleben. Und dazu gehören die echten Stimmen dazu. Aber wenn ich mich auch erstmal an eine Synchronstimme gewöhnt habe, dann merke ich auch dann irgendwann den Unterschied nicht mehr. Das passiert mir dann wirklich sehr häufig. Gute Synchronstimmen sind irgendwann genauso original für mich wie tatsächlich das Original. Und da finde ich es auch sehr schön, dass es gerade von der alten Serie mittlerweile immer mehr nachkommt, immer mehr synchronisiert wird. Das ist schon ein Gewinn, finde ich.
Ich bin da persönlich so, dass ich sage, das ist bei mir auch oftmals stimmungsabhängig. Also zum Beispiel, ich gucke ja momentan auch, mache ich quasi immer noch ein Rewatch ist es ja nicht, weil ich noch nicht alles gesehen habe, aber MASH gucke ich auch. Mhm. Und da gehe ich manchmal so ganz nach Stimmung rein. Gucke ich mir jetzt quasi die Rainer Brandte Version an oder höre ich mir den Originalton an? Das ist manchmal ganz stimmungsabhängig, für was ich mich dann da entscheide.
Das stimmt, das geht mir auch so, ja.
Ja, gerade bei MASH ist sowieso für mich beides unglaublich präsent. Da habe ich manchmal die größeren Schwierigkeiten, wieder zu Deutsch zurückzukommen, gerade weil das für mich aus einer ganz anderen Zeit noch stammt. Aber kenne ich auch, beide Stimmsets sind einfach da und ich bin sofort wieder drin. Interessanterweise, ich schaue mir gerade Miss Fisher an. Miss Fisher's Murder's Mystery. Das ist eine Serie, die ich sonst nur im Original geschaut habe. Nur dummerweise hat jetzt mein DVD-Player spielt seit kurzem Untertitel nicht mehr gerne ab. Ich habe irgendwann gemerkt, so gern ich die Stimmen höre, aber diese australischen Akzente sind zum Teil so schwer zu verstehen, dass mir nichts anderes übrig geblieben ist, als dann auf Deutsch umzuschalten, erstmal richtig zähneknirschend, weil ich dachte, oh Mann, das klang so gut vorher und jetzt ist es einfach nur Deutsch. Und gestern habe ich mir eine Folge angeschaut, die Folge war halb rum, bis mir aufgefallen ist, ach, die läuft ja schon die ganze Zeit auf Deutsch. Das gar nicht mehr gemerkt.
Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, das hatte ich ja tatsächlich im Fernsehen geschaut immer. Ich war in meine ZDF Neo oder so, oder deswegen habe ich das immer auf Deutsch geschaut. Ja, cool. Mhm. Ja, stark.
Ich kann mich da sehr, sehr anpassen und kann mir beide Fassungen dann auch gerne mal. Und manchmal gucke ich mir dann auch, sage ich dann, wenn ich es nochmal sehen will, du hast es, glaube ich, im Originalton geguckt, dann guckst du es jetzt nochmal in der Synchronfassung. Das mache ich schon mittlerweile recht häufig.
Mache ich das auch gerne, ja.
Aber hier war es tatsächlich so, als ich es versucht habe, die Folge nochmal zurück zu Boom zu kommen, mir in der deutschen Synchro anzuschauen, also ganz unabhängig von Gesang oder nicht, so schön, so gut auch die deutsche Synchronstimme ist, es ist wirklich eine ganz andere Stimmlage. Mhm. Und das hat mich total rausgerissen. Ich war einfach jetzt zu stark an die Originalstimme von Shruti Gatwa gewöhnt. Da bin ich dann mit der deutschen Stimme, das hat mich sehr irritiert. Deswegen wäre jetzt den Synchronsprecher zu treffen für mich nicht so das große Erlebnis gewesen. Weil ich da
auch so ein sehr sympathischer Mensch. Und ich finde auch sehr interessant, dass er Raumfahrttechnik studiert.
Ja, er schreibt gerade seine Masterarbeit. Oha. Er studiert in Berlin Luft- und Raumfahrttechnik. Ja. Wow. Das ist ja immer das Spannende. Man denkt dann, naja, was ist ich, das und das habe ich gar nicht auf Deutsch gesehen oder so. Ne? Und dann sieht man die Leute da und die erzählen die tollsten Sachen. Es ist einfach immer spannend, was die Leute mitbringen. Man denkt es gar nicht. Und auch, ne, ich meine, das wievielte Synchronpanel war das jetzt, was ich gesehen habe? Oder auch am Sonntag dann mit den anderen beiden. Es ist immer wieder total spannend, den Einblick zu bekommen in deren Berufsalltag oder in deren Hergang, Werdegang, wie auch immer. Ich finde es immer wieder total spannend.
Ja, vielleicht hat er ja Kontakte zur ESA knüpfen können.
Ja, vielleicht, genau.
Die waren ja auch da.
Da hatte er doch auch irgendwas gesagt, warum, ja, ich weiß nicht mehr genau, in was für eine Richtung es ihn dann treibt, genau. Aber abschließend zu Timelish kann ich noch sagen, also es wird nächstes Jahr wieder eine stattfinden. Da haben wir 10-jähriges Jubiläum, Timelish 9, wieder an dem Oktoberwochenende, wo die Uhrzeit umgestellt wird, im hessischen Südhessen. Und wenn man ein Hotel sucht, gerne im ganzen Landkreis oder auch in Darmstadt suchen, damit man, also je nachdem, mit wie man unterwegs ist, mit was für einem Verkehrsmittel.
Auch noch Zeitumstellung, das ist auch noch eine Herausforderung für alle.
Das ist doch immer das Zeitreisewochenende, dass man eine Stunde mehr hat pro Nacht.
Stimmt, ja.
Ja.
Genau. Ja, Timelash, also vielen Dank für den Bericht von der Timelash. Irgendwann traue ich mich auch mal wieder so weit unter größere Menschenmengen. Es fehlt mir schon sehr und das hat mich jetzt, du hast mir neulich die Fotos gezeigt, hat mich sofort abgeholt. Ich dachte, jetzt war ich auch ein bisschen da, wenn ich auch nur die Fotos gesehen habe. Es ist schon es ist schon was wahnsinnig Schönes, so eine Convention. Und es stimmt natürlich, man weiß nie, was man vorher bei einem Panel erlebt. Also nicht nur die Panels anschauen, wo man sagt, ja, das interessiert mich und das, lass ich mal. Man kann sich in der Regel bei allem immer überrascht werden. Und es ist ganz häufig einfach toll, was die Leute so zu erzählen haben, auch wenn man die vorher vielleicht noch nicht mal kennt.
Ich finde, teilweise sind gerade die nischigeren Panels die interessanteren, weil so ein Doktor, der dann schon irgendwie auf 2 Millionen Conventions war und so dieselben 5 Geschichten auch jedes Mal wieder erzählt, was ja auch okay ist, weil es ist auch immer jemand dabei, der hat sie noch nicht gehört, aber das ist halt doch nochmal was ganz anderes. Also ich finde gerade so Nischenpanels, irgendwelche Vorträge oder solche Sachen, das ist auf Conventions oftmals das eigentliche Gold, was man so rausschürfen kann für sich.
Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich.
Ja. Und ansonsten ist es ja tatsächlich auch immer wieder so wie so ein Familientreffen. Ne? Die Timelash ist jetzt keine so eine riesige Convention. Und familiär, warm irgendwie, ne? Und man kann da auch ohne Probleme mit der FFP2-Maske unterwegs sein oder so, ne? Also ich glaube, es ist Platz für jeden.
Genau.
Ja. Gut, dann kommen wir nochmal zu Boom zurück. Also ich habe jetzt nicht mehr viel. Ich könnte jetzt höchstens noch ein Resümee geben. Oder sollen wir eigentlich die Auflösung, haben wir die gespoilt? Haben wir das erzählt, wie sich das aufgelöst hat? Sollen wir das offen lassen?
Wir haben es angedeutet. Also ich habe es eben mal quasi ein bisschen in die Richtung angedeutet. Ich glaube, richtig gesagt haben wir es jetzt noch nicht.
Sollen wir es offen lassen, dass sich die Leute das noch...
Ich finde, die Folge lebt auch nicht davon, wie das jetzt aufgelöst wird.
Stimmt und
auch dieser Punkt ganz am Anfang, dass sich Leute dann geärgert haben, dass ja schon klar ist, dass der Doktor da nicht in die Luft fliegt. Darum geht es in der Folge eigentlich nicht, weil das ist eine Folge, die lebt von Dialogen, von Charaktermomenten, von emotionalen Szenen und nicht so wirklich davon, von so einer verkopften, wie wird das jetzt technisch umgesetzt, dass das Ganze am Ende dann so oder so ausgeht. Das ist nicht der Schwerpunkt hier.
Es ist tatsächlich auch ein bisschen eine verkopfte Angelegenheit, wie das aufgelöst wird. Und
das ist
auch nicht unbedingt so wahnsinnig interessant.
Ja.
Wichtiger ist eigentlich die Folge selber, was man so sonst so aus ihr rausholen kann. Das stimmt.
Ja. Und auf dem Weg lernen die Charaktere. Genau, wir lernen die Charaktere einfach viel besser kennen und die sich untereinander auch. Ja.
Genau, ja.
Ja.
Ja, dann sind wir jetzt auch mit Boom durch. Um nochmal schnell dahin zurückzukommen.
Naja gut, vielleicht als Fazit, weil ich manchmal so ein bisschen rumgeunkt habe. Ich kann sagen, ich habe sie als stabil empfunden. Ne? Es ist wirklich so eine klassische Geschichte. Es wird nicht viel riskiert quasi. Und also natürlich in der Geschichte ist es spannend und risikohaft. Aber so von dieser Erzählweise oder das Drehbuch bringt jetzt nicht irgendwie sonst was Neues. Es ist ein stabiles, altgewohntes Brett, sag ich mal so. Und es hat mich gut unterhalten. Und ich konnte sie jetzt auch mehrfach rewatchen, weil wir hatten ja ein paar Anläufe, bis wir jetzt heute aufgenommen haben. Dann habe ich sie immer noch mal geguckt. Und das konnte ich nicht mit jeder Folge dieser Staffel machen, kann ich auch sagen.
Ja, tatsächlich ist bei mir auch, ich hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mir jetzt diese ganze Staffel nochmal anzuschauen. Das sind ja wirklich nicht viele Folgen. Mhm. Aber nach insgesamt 3 Episoden hatte ich dann auch gemerkt, ich habe gar keine große Lust, mir das alles nochmal anzuschauen.
Ja.
Sie hat mich insgesamt nicht so sehr gepackt, dass da so viel hängen geblieben ist, dass das, ich das nochmal vertiefen will. Es waren aber auch ein paar wirklich gute Sachen dabei und ich bin, also es gibt da zumindest eine Episode, die ich eigentlich auch gerne nochmal hier in den Podcast bringen will. Das ist eine Dr. Light-Episode, in der der Doktor nur kurz auftritt und Ruby eigentlich die ganze Geschichte trägt. Und
glaube fast, ich weiß, welche du meinst.
Ziemlich wenn man das gesehen hat.
Yeah.
Aber das ist vielleicht auch eine Geschichte, die dann ein bisschen mehr von dem Alten abweicht, die etwas mehr riskiert. Yeah. Stimmt schon. Das ist jetzt eher eine safe Folge. Ich habe sie auch tatsächlich einfach nur genossen, weil sie mich abgeholt hat. Sie hat mich spannend unterhalten und keine großen Experimente ansonsten gewagt.
Mhm.
Ja, aber was für mich auch wirklich vollkommen okay war, weil auf die Weise auch nicht abgeschreckt war. Das ist gerade nach der letzten Doctor Who-Erfahrung der letzten Jahre ist das echt wichtig, dass mich Doctor Who nicht abschreckt, denn das hat die Serie am Schluss wirklich genau so geschafft. Dass es jetzt etwas ist, also ich sage, ich will, wenn neue Episoden kommen, dann will ich die auch sehen. Da bin ich schon sehr dankbar dafür.
Ja. Und die meisten fand ich auch wirklich sehr sehenswert in dieser Staffel. Ne? Wir hatten am Anfang das Weihnachtsspecial und dann 8 Folgen. Und es gibt nur eine Folge, die ich wirklich sehr, sehr anstrengend finde und dann auch übersprungen habe, jetzt letzten Endes im Rewatch. Und dann gab es noch Momente in 2 anderen, wo ich was geskippt habe. Aber ansonsten war ich auch sehr dabei.
Da bin ich, glaube ich, ein bisschen negativer. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass mich die Specials mit dem Tennant-Doktor, dem neuen Tennant-Doktor ja quasi, ist ja eigentlich noch meine eigene Inkarnation.
Ja.
Und Donna, dass die mich doch schon sehr abgeholt und auch so ein bisschen gehypt haben. Und am Ende habe ich mich fast so ein bisschen darüber geärgert, dass ich schon wieder in so eine Erwartungshaltung gegangen bin und nicht mit weniger Erwartungen an die Staffel gegangen bin, weil die hat mich dann über. Ich fand sie durchwachsen. Sie hat mich über gewisse Strecken hinweg dann doch so ein bisschen wieder verloren und ein bisschen wieder enttäuscht. Da möchte ich jetzt Boom tatsächlich. Ja, ich muss eigentlich fast sagen, die Staffel war für mich fast so halb-halb mit guten und mit teilweise aber auch wirklich grottigen Folgen, fand ich so im Nachhinein. Und da ist Boom definitiv auf der positiven Seite für mich gelandet. Nicht der Spitzenreiter, aber doch schon so unter den guten Folgen der Staffel.
Ja,
und andere haben mich sehr geärgert.
Ja, ich sag ja auch, es waren 3 Folgen, die ich nochmal richtig gerne sehen wollte und die anderen, auf die ich keine so große Lust hatte. Und da waren halt auch ein paar Aussetzer dabei, wo ich dachte, die will ich auf gar keinen Fall nochmal anschauen. Aber letzten Endes, auch das gab es bei fast sämtlichen Doctor Who Staffeln gehört dann auch dazu, sich über schlechte Folgen aufregen und tolle Folgen feiern. Das ist mir 1000-mal lieber, als nach jeder Folge frustriert und genervt zu sein. Dann rege ich mich auch mal gerne einfach über, ich kann es jetzt mal hier gerade sagen, die Space Babies, die fand ich unglaublich schrecklich.
Das ist ganz schlimm.
Kann
doch wohl nicht sein. Und das ist auch die erste Folge. Das ist auch noch die erste Folge der Staffel. Und dann auch noch nach dem Special, wo wir schon das Thema Babies hatten. Das war wirklich anstrengend,
Allerdings, wirklich.
Nicht die beste Idee.
Nicht die beste Idee, wirklich, überhaupt nicht. Und das, was ich gerade gesagt hatte, die Folge mit Ruby, ich kann mit den Titel 73 Jahre.
73
Jahre. Zahlen. Dabei müsste ich mir 73 eigentlich merken können, das ist mein Jahrgang. Das zum Beispiel war eine Folge, die ich großartig finde. Da bin ich total dabei gewesen. Die läuft über so einen langen Zeitraum, diese Geschichte, die erzählt wird. Ich war vorhin, als du gesagt hast, Millie Gibson ist so jung, 18 oder 19, da ist mir erstmal aufgefallen, wie bemerkenswert das in dieser Episode, in der 73-Jahr-Episode ist, dass sie älter wird und dass man ihr das ohne weiteres abkauft, dass sie da erwachsen wird, älter, dass sie, ich weiß nicht, am Ende ist es
30,
dann
40.
Genau, 30, 40, am Ende ist es eine andere Schauspielerin, wenn sie dann wirklich alt ist, aber das funktioniert einfach durch leichtes Make-up, durch die Frisur, die geändert wird, durch eine Brille. Durch das Schauspiel. Ich war total beeindruckt.
Also ich finde, sie schauspielert wirklich gut und ich finde den Doktor auch immens gut. Ne? Also gerade jetzt hier auch im Boom, wie er die Emotionen rübergebracht hat, richtig stark.
Ich fand aber, am ältesten sah Ruby in der Beatles-Folge aus mit dem mit der 60er-Jahre-Frisur. Da fand ich, sah sie das plötzlich Make-up erstaunlich und die Haare. Alt aus.
Ja, ach, die 60er, Leute. Ja, krass. Und was wirklich ganz toll ist, diese Staffel, das Kostümdesign und das Farbschema. Wie sich Stimmungen mit den Farben aufgreifen und wie wirklich jede Folge anders aussieht. Also was die Farben betrifft, was die Stimmung, die da transportiert wird, betrifft. Und wirklich, das Kostümdesign ist so gut. Also der Doktor darf sich ja tatsächlich auch je nach Abenteuer umziehen. Und das tut dem Ganzen wirklich gut. Ich finde das so schön. Und jetzt hier zum Beispiel in dieser Folge Boom, da haben wir ja auch so, ne, die beiden tragen Schnitte, die militärisch inspiriert sind, sind natürlich keine Militäruniformen, aber sie leben davon. Ne? Und in anderen Folgen, zum Beispiel in 73 Yards, das Kostümdesign göttlich. So gut.
Ja.
Großartig. Ja, wirklich. Das ist das so, finde ich das auch. Der Doktor darf sich umziehen. Das finde ich einfach gut. Es macht es mir natürlich schwierig, wenn ich ein Titelbild zeichnen will.
Ein typisches Outfit.
Ein typisches Outfit zu finden, aber mein Gott, dann gibt es halt keinen.
Er hat schon ein typisches Outfit, mit dem er gestartet ist. Und da endet er dann auch die Staffel drin. Und das ist so das, was im Poster auch aufkommt. Ne? Das ist so ein orange gemustertes, etwas weiter geöffnetes Hemd. Und darüber so ein leicht aus den, weiß nicht, späten 70ern inspirierter dunkelbrauner Ledermantel, ne? Oder Jacke.
Ich finde, das hat er eigentlich doch, die Klamotten sind sehr unterschiedlich, aber er hat doch relativ häufig so diesen Retro-Vibe. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man sich auf Kleiderkreisel noch so eine 70er-Jahre-Lederjacke gekauft und sowas.
Oh, noch eine kleine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich es zusammenkriege, weil du gerade Kleiderkreisel sagst. Es sind doch auch gefragt worden auf der Timelash, wie es mit ihren Kostümen war und so weiter. Ne? Und ich meine, war es Katie Manning, die sagte, oder war das Wendy Padbury? Eine von beiden sagte, ja, könnte ich an die Geschichte erinnern, wir sind auf den Knien rumgerobbt und irgendwann ist mein Kostüm an den Knien so oll geworden und so weiter und ich hatte das dann auch ganz lange zu Hause und irgendwann dachte ich, ich muss mal aussortieren und dann hat sie das wohl bei Oxfam abgegeben. Also die hat wirklich die Originalkostüme quasi so à la hier Kleiderkreisel und man denkt sich heute, was? Ja. Die Originalkostüme sind im Secondhand-Laden gelandet. Wahnsinn. Das fand ich, da war so wirklich so, ganz viele hatten ganz große Augen in dem Moment.
Wenn es Wendy Padbury war, dann muss man ja sagen, das ist eben eine Zeit gewesen, da hat man ja nicht mal die Folgen aufgehoben.
Ja, ich weiß. Das stimmt. Ja.
Oh Mann.
Und heute dürfen die vom Set nichts mitnehmen oder so, ne? Alles wird kontrolliert im Zweifel, nichts verlässt das Set und die so, ja, das habe ich zu Hause gehabt oder ich habe was von zu Hause mitgebracht und so. Wahnsinn.
Ja, ich meine, John Pertwee, der seine gesamte Garderobe mitgebracht hat, um sich selbst als den Doktor einzukleiden. Das war der
und sein Auto.
Immerhin, das war der erste Doktor, der Garderobe wechseln durfte und danach ganz lange nicht mehr.
Das stimmt. Naja, Tom Baker hat auch noch mal so ein bisschen variiert. Der hatte halt seinen Schal natürlich, dann hat er aber doch mal einen anderen Mantel und irgendwie mal was anderes drunter gehabt. So richtig das Uniformierte war ja dann ab Peter Davison.
Das stimmt, ja. Tom Baker hatte auch bevor Der hatte ja nochmal das zweite Outfit.
Stimmt, mit dem der hatte anderen das zweite, Schal. Genau.
Da ja. wurde es dann schon, da ging es dann schon so in die Richtung Uniform, aber vorher hat tatsächlich auch sein Kostüm ja. immer mal wieder variiert, mal einen anderen Anzug, ja. mal ein anderes Jackett angehabt. Das stimmt ja, das ist wahr.
Ja. Wo wir es gerade von Kostümdesign hatten, John Bakers Kostümdesignerin, also nicht nur für ihn, sondern auch für andere Doktoren und andere. Aber sie war verantwortlich auch für diesen rot-lila Schal, meine ich, von Tom Baker. Die Kostümdesignerin, die ist, hat hier auch einen Schauspielauftritt in dieser Staffel, aber ich will das jetzt gar nicht weiter ausweiten, wenn du noch mal drüber reden willst. Ja.
Ah, komm jetzt.
Ich glaube, das ist die Schauspielerin, die die gealterte Ruby spielt. Das ist die Kostümdesignerin von damals. Ja, Die ist Schauspielerin und Kostümdesignerin.
Oh, Wahnsinn.
Spannend.
Toll.
Ja.
Okay, 63 Jahre ist damit jetzt es auch ist eine geplant.
Wahnsinnig gute Folge. Ich habe sie auch schon Leuten empfohlen, die nichts von Doctor Who kennen oder so, aber halt Disney Plus haben, habe ich gesagt, guck diese eine Folge, das ist wie eine Standalone-Folge, ist eine Geschichte, wie wenn du Black Mirror gucken würdest, habe ich gesagt, guck diese eine Folge.
Für diese eine Folge musst du nicht mal die Serie in irgendeiner Weise kennen, das kann man sich einfach so anschauen. Mhm. Die ist einfach toll.
Also im Grunde gilt das bei Doctor Who ja fast überall, kann man einfach irgendwas einschalten und gucken. Ne, ist ja bei, ich sag mal, wie bei Black Mirror tatsächlich, man kriegt so ein bisschen was, wird man abgeholt und andere Sachen bleiben halt ein bisschen mysteriös womöglich. Aber hier passt es halt irgendwie nochmal so richtig. Es hat mich auch sehr gezogen, diese Geschichte.
Ja. So, ich merke so langsam, mein Hals wird immer dicker. Die Erkältung ist noch nicht so ganz rum, bevor meine Stimme am Ende versagt. Möchte ich das Ganze dann noch zu einem gnädigen Ende bringen. Das heißt, ich bedanke mich bei euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über diese Folge zu reden. Gerade weil ich mich im Sommer so sehr damit beschäftigt habe mit der Staffel und schon befürchtet habe, dass ich da überhaupt keinen Zugang mehr dazu finde und jetzt gerade doch sehr, sehr, sehr viel Spaß daran hatte. Und das war sehr schön, dass ihr da jetzt dabei wart. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja, vielen Dank auch.
Ihr liebe Zuhöris, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hatte gerade mal geschaut, ob irgendwo eine E-Mail reingekommen war. Nein, ist sie nicht. Hallo, Sie haben eine Spende in Höhe von 950.000 Euro. Ich habe in Kanada bei der Powerball-Lotterie im Wert von 700 Millionen Dollar gewonnen. Jawohl.
Wow.
Ja.
Was für ein Glücksfall.
Was haben wir für Hörer? Ist doch fantastisch, oder? Nein. Wenn ihr Kommentare dalassen wollt, dann E-Mail über kontakt@data-sein-hals.de. Das Problem ist bei E-Mails, die gehen immer ein bisschen unter, weil da der Spam-Filter nicht so richtig funktioniert bei dem Postfach und da alles drin landet. Kommentare selber, wenn ihr schreibt, unter www.data-sein-hals.de, das ist irgendwie über den Sumpf dann weitergeleitet, dann lese ich das auf jeden Fall. Momentan auch noch bei Twix auf Facebook, wer weiß, wie lange ich mir das noch antun will, aber da reagiere ich noch am ehesten auf Feedback. Ich freue mich auch über Postkarten. Und ich glaube, ich könnte jetzt, wenn Weihnachten näher rückt, ganz, ganz und gar selbstsüchtig vielleicht mal wieder meine Wunschliste, meine Amazon-Wunschliste an irgendeiner Stelle auf der Seite hervorheben. Nein, um Gottes Willen. Nein, also über Postkarten freue ich mich. Die Adresse findet ihr im Impressum und auch sonst über alles. Worüber ich mich natürlich immer freue, ist, wenn ihr es einfach weitersagt und teilt. Wenn euch die Folge oder der Podcast gefallen hat, Bewertungen, Sterne und so weiter abgebt, das Übliche, ihr kennt das. Aber falls ihr es noch nicht getan habt und gerade das über den Podcatcher eurer Wahl hört, dann tut das doch mal, gebt mal alles, haut mal alles raus an Sternen, was ihr raushauen könnt. Da freue ich mich dann auch. Ist ja auch bald Weihnachten.
Lass
die Sterne leuchten. Auch fremde Sterne unter fremden Sternenhimmeln und auf fremden Planetenoberflächen. So, jetzt geht's los, die Husterei. Ich verabschiede mich. Euch beiden nochmal vielen Dank und euch da draußen noch einen schönen Tag, Woche, Jahrtausend, wo immer, wo oder wann immer euch ihr gerade euch im Zeitraumkontinuum befindet. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
In liebevollem Gedenken.
Oh. Thoughts and prayers. Genau.
Des Podcast-Imperiums.